Ja, danke schön für die Einladung seitens dieses Konvents der Fachschaften. Die haben mir aber auch gleichzeitig eine Aufgabe gestellt. Ich soll zum Thema Moral sprechen. Und das hatte ich mir so vorgestellt, dass ich den Vortrag in zwei Teile zerlege. Ich möchte in einem ersten Teil etwas über das Prinzip des moralischen Denkens sagen und in einem zweiten Teil eingehen auf die großen moralischen Werte, eine Auswahl der Top Ten der großen moralischen Prinzipien durchnehmen, die wir ja angekündigt haben. Da wird zu reden sein vom Fleiß, Sparsamkeit, Altruismus und anderen Dingen. Zunächst also zum Begriff der Moral selber. Die Moral steht in einem sehr hohen Ruf. Sie gilt als absoluter Höchstwert, unterscheidet, wenn man Professoren folgt, den Menschen vom Tierreich. Eigentlich wird der Mensch durch die Moral erst richtig als Krone der Schöpfung geadelt. Das ist das eine. Das andere ist, dass Moralisten selbst zu einem eher nüchternen Befund kommen, weil sie nämlich zu Protokoll geben, dass diese Moral, die den Menschen so eigen sein soll, eigentlich doch nie so recht vorhanden ist. Wenn Moralisten den Blick in die Welt schweifen lassen, dann entdecken sie gierige Manager, die sind gar nicht bescheiden, korrupte Politiker, es gibt egoistische Singles, die nur an sich denken und keine Kinder machen wollen für die Gemeinschaft, faule Arbeitslose. Nicht mal Kinder werden vergessen, die nicht grüßen. Also ein Summenstrich unter diese Bilanz ergibt für einen Moralisten eigentlich den traurigen Befund, die Moral, dieser Kernbestand des Menschentums, existiert eigentlich nicht recht und man ist von lauter Lumpen umzingelt. Dass so bilanziert wird, dass so gedacht wird, hat schon in gewisser Hinsicht seine Richtigkeit und wirft ein Licht auf das, was Moral eigentlich ist. Sie ist uns hier, den allermeisten, wahrscheinlich in früheren Jahren nahegebracht worden durch den berühmten moralischen Zeigefinger. Der moralische Zeigefinger, den Menschen anderen vor die Nase halten, der ihnen vorgehalten wird, der ist nämlich ein Sollen. Man sagt den anderen mit diesem Zeigefinger, der Mensch soll bescheiden sein, nicht gierig. Er soll rücksichtsvoll sein, nicht egoistisch. Mit anderen Worten, die Moral, ausweislich dieses berühmten Zeigefingers, die gibt sich als imperativ zu erkennen, als eine Forderung. Und fordern muss man nur etwas, was nicht gilt. Sonst müsste man es nicht fordern. Die Moral ist also eine Forderung. Eine Forderung welchen Inhalts? Die Menschen, die moralisches Benehmen einklagen, die wollen, dass neben die wirklichen Interessen, die die Menschen Tag ein, Tag aus verfolgen, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Unternehmen, dass sie neben diese wirklichen Interessen ein zusätzliches Interesse pflegen, etablieren, nämlich Rücksicht zu üben, Gutes zu tun. Das sollen sie zusätzlich zu den Interessen, die sie verfolgen, einhalten. Und wenn ich jetzt noch nicht viel über die moralischen Werte en Detail gesagt habe, steckt eigentlich bereits darin ein vernichtendes Urteil über die Welt, in der wir leben. Denn wenn man das Gute einfordern muss, als quasi zusätzliche Leistung, als zusätzliches menschliches Benehmen bei der Verfolgung der Interessen abverlangt, dann wohnt das Gute den Interessen, die die Menschen verfolgen, nicht inne. Dann ist das Gute mit den Interessen, die die Menschen haben und realisieren, nicht gegeben, sondern das Gegenteil davon. Nur deswegen fordert man ja, das Gute möge Platz greifen. Das muss eine Gesellschaft sein, in der die Interessen, die die Menschen verfolgen, sie in Gegensätze bringen, wo der eine den anderen schädigt, geschädigt wird, wo Gegensätze obwalten, nicht Harmonie. Die Moral will nun diese Gegensätze nicht tilgen, sondern beschränken, um die Inhalte der Interessen, die die Menschen in Gegensatz bringen, kümmert sich ein Moralist nicht. Der will durch eine Zusatzanstrengung des guten Benehmens diese Gegensätze beschränken. Ebenso, dass sich jeder zu dem, was er ohnehin tut oder tun muss, am Arbeitsplatz oder in der Familie, zusätzlich eine moralische Gesinnung zulegt, die zu guten Taten statt böser Werke führt. So wird da gedacht. Ein Fingerzeig, wie man das im täglichen Vokabular von moralisch argumentierenden Menschen auffindet. Die sind immer, moralisch gesonnene Menschen, gegen die Profitgier, haben aber nie eine Kritik am Profit. Die sind immer gegen die Wuchermiete, haben aber noch nie im Leben eine Kritik an der Miete gehabt. Profitgier ist nach Auffassung von moralisch gesonnenen Menschen schlecht. Profit selber in Ordnung. Das würde mich zum Beispiel eher zu der Frage bewegen, wie kann denn das sein? Ist das denn richtig? Ist es vernünftig, dass der Profit gut und mehr davon schlecht ist? Denn Gier drückt ja eigentlich nur die Steigerung aus. Wie kann denn eine gute Sache, dadurch, dass mehr von ihr in die Waagschale gelegt wird, schlecht werden? Das spottet doch jeder Logik. Lohn und Profit, an das ist durchaus gedacht. Die stehen nämlich auf jedem Niveau, auf jedem Preisniveau in einem Gegensatz. Man weiß es. Warum wird der Lohn der Menschen in dieser Gesellschaft so schäbig behandelt, so knapp kalkuliert? Warum muss er immerfort sinken? Ja, weil jeder Euro weniger Lohn ein Euro mehr Gewinn ist. Da ist die Beschränkung des einen Interesses der Vorteil des anderen Interesses. Das ist auf jedem Niveau so, sodass es gar keinen Optimalpunkt gibt, von dem man sagen könnte, hier, wenn der Profit bei diesem Prozentsatz verbleibt, kommen gewissermaßen beide Interessen zur Deckung. Das Lohninteresse, das nie tief genug sein kann für den Profit, und das Profitinteresse. Stimmt hinten und vorne nicht. So wird aber gedacht, die Gier beim Profit ist schlecht, der Profit selbst ist gut. Und mit diesem Muster zu denken, begeht man nicht nur einen Fehler, sondern man produziert gewissermaßen im Wortsinn eine theoretische Verkehrung. Die Menschen erfahren nämlich, die wirtschaftliche Ordnung und die Interessen, die es da gibt, als einen Gegensatz, als eine Schädigung. Und diese ihre Erfahrung, die legen sie nicht dieser Ordnung zur Last, sondern sich, ihrem schlechten Benehmen. Denn das ist ja der moralische Imperativ, der da den Ausweg zeigen will. Der will ja sagen, ja, würde moralisch gehandelt, würden sich alle gut benehmen, von der Gier ablassen, ja, dann würden nicht nur alle Interessen zum Zug kommen, sondern es würde auch gesellschaftliche Eintracht herrschen. Da würde Gemeinsinn und persönlicher Nutzen zur Deckung kommen. So wird gedacht. Diese Art zu denken, die haben Moralisten nicht einfach aus der Hüfte erfunden, sondern diese Art zu denken, die hat einen Ursprung und ein Vorbild im Staat und seinem Recht. Moralisten schauen in die Welt und prüfen alles Tun und Lassen ihrer Mitmenschen darauf hin, ist es gut oder ist das böse? Und dafür haben sie ihre Maßstäbe, über die noch zu reden sein wird. Alles Tun und Lassen der Menschen wird verglichen an einer Messlatte des Guten bzw. Bösen. Diese Art, das Handeln seiner Mitmenschen zu prüfen, das gar nicht mehr den Blick auf den Inhalt des Gewollten richtet, sondern einen puren Vergleich im Auge hat, das ist die Logik des Rechts. Da verfahren Juristen formal gerade so wie Moralisten. Darf der das? Ist die Frage, die an jedermann gerichtet wird, die sich auch jeder stellt in einer Gesellschaft, wo ein Staat Recht setzt und Gesetze macht, die allgemein gelten. Die gelten für alle Menschen. Und sie werden in dem, was sie tun oder lassen, immerfort an diesem Maßstab des Rechts gemessen. Daher die Frage, darf der das? Ist das in Übereinstimmung mit dem Recht? Dann ist es Recht. Verstößt es gegen das Recht? Dann wird es bestraft. Das macht der Staat. Und das tut er nicht uneigennützig, sondern hat dafür seine eigenen Gründe und Zwecke. Er unterwirft alle demselben Recht. Die Substanz, der Kernbestand im modernen Rechtsstaat ist das, was man die Freiheit der Person nennt. Bei uns gibt es keine Leibeigenen, da gehört nicht einer irgendjemand anderem. So war es mal in früheren Epochen. Die Menschen heute sind frei, ihr Wille ist anerkannt, sich um seinen Erfolg zu mühen. Er muss sich allerdings auch um seinen Erfolg mühen, weil diese Gesellschaft organisiert keine Arbeitsteilung, die die Mitglieder ernährt. Jeder muss seinen eigenen Erfolg beim Gelderwerb anstreben, das darf er aber auch. Die Personen sind frei. Und der Staat schützt auch das Eigentum, sachliche Mittel. Das macht er, weil auf diese Weise in der Gesellschaft ein produktiver wirtschaftlicher Zusammenhang entsteht, an dem ihm gelegen ist. Er verteilt nicht Eigentum, sondern er schützt Eigentum bei denen, die welches haben, freilich auch bei denen, die keins haben. Nur gibt es da wenig zu schützen, außer dem bisschen Konsumgut, das man in der Wohnung hat. Und auf diese Weise, wenn alle auf den Gelderwerb als freie Personen verpflichtet sind, aber auch dazu berechtigt sind, dann müssen sich die, die über Eigentum nicht verfügen, sich um die Mehrung des Eigentums verdient machen, das andere haben. Dann müssen sie bei Unternehmern als Lohnempfänger antreten und deren Geld vermehren, damit sie selbst etwas zum Leben haben. Mit anderen Worten, mit diesem elementaren Recht sanktioniert, etabliert der Staat nicht nur gegensätzliche Klassen von Eigentümern, sondern der erzwingt auch deren Zusammenwirken zu einem wirtschaftlichen Wachstum, von dem er selber etwas hat. Er nimmt sich das Seine vom Ertrag. So macht es ein Staat. Und es ist eine wissenschaftliche Aufgabe, das einmal zu ergründen, wie und warum er das macht. Und da gäbe es viele Details zu berichten, aber vorher muss ich meinen Pullover loswerden. Das ist aber nicht die Art und Weise, wie ein normaler Staatsbürger diesem Umstand beiwohnt. Der stellt eine ganz andere Frage, nämlich die, nicht, was ist das Recht? Wozu macht es der Staat? Sondern der stellt sich die Frage, wozu kann ich das brauchen? Ja, wozu kann ich das brauchen? Der Schutz des Eigentums hat den Haken, dass eine Zuteilung von Eigentum nicht stattfindet. Wenn einer eines hat, ja, dann wird es geschützt. Zum Beispiel ist Diebstahl verboten. Das Mietrecht, das gibt keinem Menschen eine Wohnung, die er beziehen kann. Allerdings, wenn es das gibt, muss sich ein Mieter die Allüren eines Vermieters nicht gefallen lassen, der die defekte Heizung nicht repariert. Umgekehrt, ein Vermieter muss sich nicht bieten lassen, dass der Mieter nicht pünktlich zahlt. Dann kann er ihn rauswerfen. Mit anderen Worten, die Staatsbürger, die entdecken, alles Leben in dieser Gesellschaft, das Wohnen, das Arbeiten, das Gesundheitswesen bis in die Privatsphäre hinein, ist rechtlich geregelt. Und ich frage mich, wozu taugt das? Wozu kann ich das gebrauchen? Was leistet das für mich? Leute mit dieser Reflexion stehen auf dem Standpunkt, weil das Recht in all ihren Lebensregungen eine Bedingung ist, auf die sie treffen, ist es auch ein für sie brauchbares Mittel. Man muss sich zum Beispiel vom Vermieter nicht alles bieten lassen. Der muss schon die Heizung instand setzen. Allerdings, man unterliegt auch selber Pflichten, muss pünktlich zahlen. Diese Art, auf einen staatlichen Gewaltakt der Rechtsetzung zu antworten, ist eine Akzeptanz dessen, was die Gewalt verhängt hat. Das ist, was wir in dem zitierten Artikel im Gegenstandpunkt die Versubjektivierung des Rechts nennen. Es ist das zum inneren Besitzstand seines Verstandes und Gemüts zu machen, dass das Recht eine gute, für mich brauchbare Sache ist. Der Artikel im Gegenstandpunkt, ich glaube 1,95. Das machen die Menschen, weil sie es bejahen als für sie nützliches Mittel zum Kernbestand ihrer inneren Überzeugungen, dass das Recht, weil Bedingung ihrer Lebensführung, auch eine für sie nützliche Sache ist. Das tun sie. Der Nutzen freilich, den sie da erwarten, auf den sie spekulieren, der ist eigentlich rein negativer Art. Denn eines, und die Erfahrung bleibt den Menschen gar nicht erspart, leistet das Recht nicht. Das Recht garantiert keinem Menschen die Erfüllung seiner Interessen. Das tut das Recht nicht. Aber die Leistung, die dennoch dem Ding innewohnt, auf die spekuliert wird, ist, die Interessen anderer zu beschränken. Nochmal dargetan am Inhalt. Was nutzt denn das Recht auf freie Berufswahl, wenn keine Stellen da sind? Davon hat keiner einen Arbeitsplatz und keinen Lohn. Diese Leistung bringt das Recht gewiss nicht. Was nutzt denn das Kündigungsschutzgesetz, wenn man rausfliegt? Eine Kündigung verhindern tut es nicht. Es setzt gewisse Grenzen. Fristen müssen eingehalten werden. Das ist das, was die Menschen als quasi den negativen Nutzen im Auge haben, die Beschränkung gegen andere. Der positive Nutzen, auf den sie spekulieren, bleibt in ihrem Leben eine Spekulation, die enttäuscht wird. Und auf diese Enttäuschung reagieren moralisch gesonnene Menschen. Die treiben nämlich die Art, wie sie das Recht, dem sie unterliegen und das sie wie ein Mittel behandeln, ohne dass es Leistungen wirklich erbringt. Die treiben die Art, wie sie das Recht schön färben, eine Stufe weiter. Weil nämlich das Recht den erwarteten Nutzen schuldig bleibt, wird nicht die Hoffnung auf den Nutzen verworfen, sondern man erklärt den ausbleibenden Nutzen als Abweichung vom Recht, als eigentlich einen Verstoß, den das Recht gegen sich selber begeht. Um es plausibel zu machen, kann man sich diesen Gedanken klar machen an einer üblichen Form, wie heute geklagt wird. Wenn Arbeiter entlassen werden, und das passiert in diesen Tagen sehr oft, dann sagen sie zum Beispiel, wir haben uns erstens angestrengt, wir haben zweitens sogar auf Lohn verzichtet und drittens werden wir jetzt vor die Tür gesetzt und rausgeworfen. Das ist der Dank. Das ist ungerecht. So haben die Leute in Bochum bei Nokia viele Wochen argumentiert. Nehmen wir mal diese Gedankenfigur. Das ist ungerecht. Wörtlich genommen ist der Satz einfach kontrafaktisch. Wenn ich ungerecht so auffasse, dass ein Recht gebrochen worden sein soll durch die Entlassung, dann ist dieser Satz einfach unwahr. Denn Entlassung ist in der freien Marktwirtschaft kein Verbrechen. Deswegen wird es auch nicht bestraft. Da ist kein wirklich gültiger Paragraph verletzt worden. In diesem Sinne nicht Unrecht. Dennoch behauptet der Mann, es sei Unrecht geschehen, wenn er entlassen wird. Wie kommt er darauf, obwohl der wirkliche Bestand an Paragraphen nicht gebeugt werden musste, um ihn zu schädigen? Er kommt darauf, weil er dem Recht einen Inhalt beilegt, der seinen eigenen Nutzen eigentlich einschließen müsste. Er denkt, ein wirklich gut gemachtes Recht müsste meinen Vorteil mit einschließen. Wenn der aber jetzt ausbleibt, dann muss das Recht in diesem wohlverstandenen Sinne gebeugt worden sein. Das Recht verstößt gegen sich selbst, weil es den eigentlich von mir erwarteten guten Inhalt, der auch meinen Vorteil einschließt, nicht liefert. Das ist der Gedankengang, den man vielleicht eine weitergehende Form der Versubjektivierung nennen kann. Denn um den Unterschied zum ersten Akt zu sagen, die normalen Menschen in dieser Gesellschaft beherrschen alle die Frage, darf einer das, oder dies oder darf er es nicht. Da haben sie das Recht in seiner unmittelbaren wahren Gestalt zu ihrem gemacht. Die übernehmen das, dass man nicht klauen darf, gehört zum Bestand der Überzeugungen, die man pflegt. Deswegen lesen ja auch Leute samstags die Zeitungen und hören sich Räuberpistolen an, wo eingebrochen und vergewaltigt wurde, obwohl sie nicht zu den Geschädigten gehören. Aber es interessiert sie, ob nach dem Maßstab des Rechts gehandelt wird. Der Fortgang bei der Gerechtigkeit liegt darin, dass die Einbildung des Rechts und der eigene Nutzen müssten zusammenfallen, einen Maßstab fabriziert, der nicht mehr in der Wirklichkeit vorfindlich ist. In der Wirklichkeit gibt es das Recht und die Paragraphen. Wer aber sagt, ich will Gerechtigkeit, der fabriziert einen neuen Maßstab, den es in der Welt nicht gibt, aber der seiner subjektiven Fantasie, seiner Vorstellung, seinem inneren Wollen entspricht. Gerechtigkeit ist ein Recht, in dem nicht nur die Beschränkung anderer, sondern auch mein Nutzen gleichermaßen enthalten ist. Gerechtigkeit. Und wenn man schon einmal dabei ist, die Maßstäbe des Guten in der Welt, die, wenn sie gelten würden, jedem Erfolg bescheren und den Gemeinsinn auch noch fördern. Wenn man schon dabei ist, das aus einer Vorstellung zu generieren, dann hat die subjektive Fantasie eigentlich keine Grenzen mehr. Wer Gerechtigkeit sagt, stellt sich vor, der eigentlich gute Maßstab, der da gelten müsste, um dies zu leisten, das wäre ein Recht, das den Nutzen aller einschließt. Man kann aber auch fortgehen und sagen, der eigentlich gute Maßstab wäre, dass alle Menschen Gemeinsinn an den Tag legen, nicht nur an sich denken. Oder Ehrlichkeit walten lassen. Oder Nächstenliebe. Objektiv an der Moral ist deswegen die Sehnsucht der Menschen nach einem Maßstab, mit dem Erfolg und Harmonie im Großen und Ganzen zur Deckung kommen. Aber dass das, was sie da quasi erhoffen, je eintritt, das ist die pure Fiktion an moralischer Gesinnung. Aber nicht deswegen, das meinen nämlich Moralisten, weil sich die moralisch gesonnene Menschheit dann doch nie an die moralischen Gebote hält. Daher kommt es nicht, dass doch nicht wirkliche Eintracht einkehrt bei den Leuten und dass sie nicht doch alle am gleichen Strang ziehen. Das kommt schon von der Gegensätzlichkeit der Interessen, in denen sie sich bewegen. Aber um es mal auf die Moral selber zu beziehen, der Moralist, der meint, würden sich alle an die Moral halten, dann gäbe es doch Eintracht. Der täuscht sich in einem ganz grundsätzlich. Moral ist etwas, die moralischen Werte, das gar nicht der Inhalt einer Handlung sein kann. Nehmen wir doch mal zwei so große Titel wie den Humanismus oder das Gute. Was ist denn das? Man bringt leicht den Satz über die Lippen. Die Entlassung, die ich da vorne sehe, das ist inhuman. Naja, da denkt man, die Leute, die rausfliegen, verlieren Arbeit und Einkommen. Und das nenne ich inhuman. Ich schließe nicht auf den Zweck, den der Unternehmer damit verfolgt, sondern ich halte es für den Verstoß gegen einen hohen Maßstab, den ich Humanität nenne. Der Unternehmer kann mit demselben Recht antworten, ich habe mir die Entlassung nicht leicht gemacht. Die Leute gehen raus, ja, das ist so. Aber das ist human, weil ich mit der Entlassung hier die restlichen Arbeitsplätze rette. Sonst müsste ich den ganzen Laden schließen. Für den einen ist inhuman, was für den anderen human ist. Schaut euch den Streit über Rüstung und Krieg an. Eine Fraktion sagt, moralisch gesonnen, Rüstung ist böse. Das ist ein Mittel zum Töten anderer Menschen. Dann kommt eine andere Fraktion und sagt, Rüstung ist gut, weil das schützt nämlich das eigene Volk vor bösen Angreifern. Und so merkt man, das Gute, nehmen wir mal das als die Quintessenz des moralischen Maßstabs, das Gute, das Böse, das ist überhaupt kein Ding, aus dem ein bestimmter Zweck folgt, sondern das ist eine befürwortende oder ablehnende Stellung zu einem Zweck. Das Gute, daraus folgt nicht, ob ich Raketen aufstelle oder es lasse. Das Gute, das sage ich nachträglich zu einem Zweck, den ich gut finde. Und ich sage das Böse, wenn ich ihn schlecht finde. Das ist die Bewertung eines Zwecks, nicht selber ein Zweck. Und daher kommt es auch, dass Moralisten, wenn sie Gut und Böse verteilen, eigentlich sehr freihändig nach Geschmack urteilen können, weil man je nach Sichtweise die Entlassung inhuman oder human, die Rüstung gut oder böse finden kann. Also, in diesem Sinne, dass Moral praktisch wird und in Handeln überführt wird und dann zu einem Erfolg in Sachen Harmonie und Nutzen führt. In diesem Sinne ist Moral überhaupt nicht praktisch, weil sie einfach nicht befolgbar ist, weil sie keinen Zweck angibt, sondern höchste Maßstäbe, die gar keinen Zweck festlegen. Dass sie deswegen in der wirklichen Praxis dieser Gesellschaft, in der wir uns umtun, nichts verloren hat, nicht vorkommt, das kann man allerdings auch nicht sagen. Die Moral kommt vor und sie ist gewissermaßen das Tagesgeschäft des geistigen Lebens der Nation. Immer dann, wenn es darum geht, eigene Interessen zu legitimieren als Berechtigte gegenüber anderen. Schaut mal, wenn Betriebe ankündigen, dass sie Löhne kürzen. Das tun die nie, ohne hinzuzufügen, das machen sie wegen der Erhaltung von Arbeitsplätzen. Sie können nur dann Arbeitsplätze erhalten, wenn sie den Arbeitern Geld nehmen. Mit anderen Worten, den betrieblichen Nutzen, den Gewinn zu steigern, das ist das Interesse. Den führen sie nicht als Grund ihrer Maßnahme an, sondern sie führen einen höheren Wert an, einen Dienst an etwas Allgemeinem, an einer Pflicht, die allen zugute kommt. Arbeitsplätze. Studenten machen das genauso. Wenn Studenten gegen die Einführung von Studiengebühren sind, dann sagen die nie einfach, wir wollen das Geld nicht zahlen. Die sagen eher, so trocknet die Bildungsressource für den Standort aus und wir kommen international in der globalisierten Welt ins Hintertreffen, wenn man seine Akademiker so ausbringt. Die argumentieren auch nicht einfach mit ihrem, in diesem Fall pekuniären Interesse, sondern mit einem allgemeinen Nutzen, das ihr Interesse doch ins Recht setzt. Der ganze Standort, die Wirtschaft, das Wachstum, der Staat hängt dran. Das ist das, was man öffentliche Heuchelei nennt. Und da hat die Moral ihre sehr praktische Wirksamkeit. Sie wird benutzt, um ein eigenes Interesse im Namen eines Höheren, dem man dient, ins Recht zu setzen. Heuchelei eben. Und das funktioniert nach der Logik, dass der Moralist sagt, ich nehme aufs Allgemeinwohl Rücksicht, das dokumentiere ich gerade, ich bemühe mich um Arbeitsplätze oder den Standort, und weil ich meinen Dienst fürs Allgemeinwohl abliefer, habe ich jetzt im Gegenzug ein Recht darauf, dass ich meinem Interesse ein anderes nicht in den Weg stellen darf. Die Leistung, die diesem Denken innewohnt, an der haben wir uns Jahrzehnte die Zähne ausgebissen. Die ist nämlich nicht zu verachten. Menschen, die sich darin eingewöhnt haben, so in die Welt zu schauen, die haben nämlich eine sehr grundsätzliche Versöhnung mit diesem Gemeinwesen im Kopf und im Herzen. Die wollen sich mit einer Welt voller Gegensätze versöhnen. Sie wollen so etwas wie die Vereinbarkeit unvereinbarer Interessen geltend machen und glauben, die eben dann funktioniert, wenn sich jeder an die Regeln von gutem moralischen Benehmen hält. Und die einzige Verfehlung, die der Moralist kennt, ist das schlechte Benehmen der Menschen. Insofern ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass Politiker in ihren Neujahrsansprachen und Pfaffen die Moral immerfort predigen, das ist nämlich für die eine politische Produktivkraft. Wer jede Schädigung, die diese Wirtschaftsordnung den Leuten antut, überhaupt nie anders zur Kenntnis nimmt, denn als schlechtes Benehmen seiner Mitbewohner, Na, der hat ja ein denkbar gutes Urteil über diese Ordnung und diesen Laden und ein schlechtes über die Menschen. Überhaupt ist das schlechte Urteil über die Menschen seine gute Meinung vom Kapitalismus und Rechtsstaat. Es ist also eine politische Produktivkraft, sodass mir kein Rätsel ist, warum Politik und Wissenschaft und Religion so große Stücke auf die Moral halten. Aber für die kleinen Leute, die unter die Räder dieses Ladens kommen, ist es überhaupt nichts Brauchbares und Nützliches, auch wenn es noch so oft gepredigt wird. Und das möchte ich jetzt im folgenden Mal an so ein paar großen Maximen darstellen, die für moralische Menschen fast wie Lebenshilfen gelten, wie Tipps, wie man gut durchs Leben kommt und in der Gesellschaft für Ordnung und Harmonie sorgt. Also vorgenommen habe ich mir, ob die Zeit reicht, weiß ich noch nicht, den Fleiß, die Sparsamkeit, die Bescheidenheit, die Ehrlichkeit, den Altruismus oder religiös ausgedrückt die Nächstenliebe und die Höflichkeit. Und wenn ich jetzt zu einer Kritik dieser Werte ansetze, dann möchte ich, dass das in einer Hinsicht nicht missverstanden wird. Meine Kritik an diesen Werten ist kein Plädoyer für die Umkehrung dieser Werte. Also, wenn ich eine Kritik am Fleiß gleich üben werde, ist es kein Plädoyer für die Faulheit. Wenn ich die Ehrlichkeit kritisiere, ist es kein Plädoyer für die Lüge. So ist es nicht gemeint. Wie es gemeint ist, wird man hoffentlich dem Verlauf der Argumente entnehmen können. Also zum Fleiß. Die Leistung, die jeder Mensch mit Fleiß verbindet, der das als große moralische Maxime feiert, die ist klar. Wenn alle Menschen fleißig sind und ihr Werk verrichten, dann kommt jeder zu seinem Auskommen und keiner liegt dem anderen und der Gemeinschaft auf der Tasche. Erfolg und allgemeines Wohl gehen Hand in Hand. Gut, der Fleiß gilt einfach als rundherum gut. Also werfe ich die Frage auf, ist Fleiß wirklich gut? Und als ich mir die Frage vorgelegt habe und einen Blick in die wirkliche Welt habe schweifen lassen, ist mir gekommen, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Drei Beispiele aus der Welt, in der wir leben. Das Kind übt fleißig Schlagzeug. Was sagt der Untermieter? Die Regierung kürzt fleißig die Rente. Was sagen die alten Leute? Arbeiter streiken fleißig für Lohn. Was sagen die Unternehmer? Man merkt, das ist gar nicht so leicht zu entscheiden, weil die Wertschätzung von Fleiß ganz offenkundig am Zweck hängt, für den da jemand fleißig ist. Ja, wenn der Zweck gebilligt und gut ist, dann will man gerne sagen, schön, dass du es mit Fleiß verrichtest. Aber wenn er schlecht und schädlich ist? Bei Moralisten wird diese Differenzierung gar nicht gemacht. Die Frage, dass man immer für einen bestimmten Zweck fleißig ist und dass davon, von diesem Zweck und seinem Inhalt abhängt, ob der Fleiß Zuspruch verdient oder nicht, davon will ein moralisch gesonnener Mensch nichts wissen. Der ist nicht für einen Zweck fleißig, sondern der hält Fleiß für einen Zweck. Das muss sein, unabhängig davon, was verrichtet wird. Und diese Lesart, die schon eine Verschiebung darstellt, passt sehr gut in das marktwirtschaftliche Getriebe, in dem diese Menschen ihre Anstrengungen absolvieren. Das passt insofern sehr gut da rein, weil nämlich in dieser Welt die Zwecke, die man sich vornimmt, gar nicht einfach frei gewählte sind. Da ist der Lebensweg sehr mit den Mitteln, die man hat, vorgezeichnet und wenn man kein wirkliches Vermögen auf seiner Seite hat, dann gehört man in die Kategorie von Robert Lemke Selig, die Unselbstständigen. Dann wird man eben Angestellter oder Arbeiter. Und wenn man ordentlich was auf der Kralle hat, dann wird man Selbstständiger. Die Zwecke sind gar nicht großartig zu wählende. Die sind durch diese Wirtschaftsordnung und durch das, was man an Mitteln hat, vorgeprägt. Wenn jetzt Menschen auf gegensätzliche Positionen verschlagen werden, na, der eine wird ein Lohnarbeiter und der andere wird ein Betriebschef, dann ist ja mit Händen zu greifen, dass wenn beide fleißig ihrem Werk nachgehen, der allgemeine Nutzen, von dem da die Rede ist, nicht rauskommen kann. Denn der betriebliche Fleiß, der möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld aus Arbeitern herausholen will, um den Gewinn zu steigern, geht unmittelbar Hand in Hand mit der Schädigung der anderen, muss sie also von den Früchten ihres Fleißes trennen, abschneiden. Es kann unmöglich sein, dass das, was ein Moralist dem Fleiß zugute hält, auf diese Weise herauskommt. Erfolg auf allen Positionen. Das gibt sogar der Moralist auf seine Weise zu. Allerdings schon durch eine Brille, die eine Interpretation vornimmt. Dass die große Mehrzahl der Menschen nicht zu übermäßigen Erfolgen kommt, dass es sozial Schwache gibt, die mit ihrem Geld nie auskommen. Das nimmt ein Moralist so zur Kenntnis, dass er sagt, ja, ohne Fleiß kein Preis. Der will sagen, nun ja, diese Lage, dass viele Menschen zum Erfolg nicht kommen, erkläre ich mir gemäß meiner Maxime, dass der Fleiß den Erfolg garantiert, im Umkehrschluss so, dass diese Leute den Fleiß noch schuldig bleiben. Und deswegen sage ich Ihnen ja, ohne Fleiß, bei dir habe ich ihn nicht gesehen, ohne Fleiß kein Preis. Nehmen wir mal diesen Satz. Die große Masse, die mit diesem Satz bedacht wird, ihr kennt ihn wahrscheinlich aus eurer eigenen Vergangenheit. Also ich kenne ihn aus meiner Jugend und er hängt mir zu den Ohren raus. Dieser Satz, ohne Fleiß kein Preis, hat mal in seiner, sagen wir mal, banalen Fassung sogar einen Moment von Wahrheit an sich. Wenn der Satz, ohne Fleiß kein Preis, das sagen soll, man bekommt kein Resultat zustande, ohne dass man sich dafür anstrengt, dann lasse ich ihn gelten. Wer unbedingt den Blick von einem schönen Berggipfel genießen will, der nimmt eben die Mühe auf sich, dass er auf diesen Berg hinaufsteigt. Wenn er diesen Fleiß aufgebracht hat, dann kommt er auch zu seinem Preis. Ja, in diesem Sinne muss man sagen, einwandfrei der Satz, aber kein großer Erkenntnisgewinn. Nur, und jetzt hört es auch schon auf, banal zu sein. Dieser banale Zusammenhang gilt im Kapitalismus nicht. Schaut mal Millionen von Arbeitslosen an. Das waren fleißige Hände. Die erwerben einen Lohn, von dem selbst mittlerweile die offizielle Politik sagt, es gibt Millionen, die davon nicht mehr leben können. Sonst würde man ja auch keinen Mindestlohn fordern. Der Fleiß hat bei diesen Menschen ganz offenkundig den Preis nicht eingetragen. Und denen wird nicht vorgeworfen, dass sie nicht fleißig wären. Sie haben einfach in dieser Welt keine Chance, weil sie mit anderen Kreaturen verglichen werden in der globalisierten Welt, die für den halben Lohn dasselbe tun, in Asien oder sonst wo. Bei diesen Leuten weiß man sogar, bei den modernen Fabrikarbeitern, denen man diesen Satz ins Stammbuch schreibt, ohne Fleiß kein Preis, dass für die allermeisten Betriebe und die Arbeitnehmer, die dort beschäftigt sind, Fleiß gar keine wählbare Option ist. Denkt mal zurück an die früheren Zeiten in dieser Republik. Da hat man noch das Wort in Zeitungen gelesen, wie steht es eigentlich um unsere Arbeitsmoral? Ja, das war ein Wort, Arbeitsmoral. Wie sehr macht sich der Arbeitende die Anstrengung für den Betriebserfolg zu eigen? Wie fleißig ist er? Das war ein Satz, der hatte noch in dem Sinn seine Grundlage, dass es Betriebe und Fabriken gab, in denen die Arbeit nicht so durchorganisiert war, dass den Menschen über die moderne Maschine der Takt ihrer Verrichtungen und das Maß und die Dauer ihrer Leistung aufgeprägt war. Ja, da konnte man noch mit dem Argument Arbeitsmoral den Eifer anstacheln. In einer modernen Fabrik bei Daimler-Benz ist es einfach ein Fremdwort und es wird auch nicht mehr benutzt, weil Tempo, Menge, Ausdauer vordefinierte Größen durch die Maschinerie sind. Also, dass Fleiß den Preis garantiert, ist in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, so banal der Zusammenhang sachlich betrachtet ist, kein wahrer Satz, der gilt. Und der Grund ist der von mir eingangs genannte sehr schlichte, weil nämlich der betriebliche Gewinn, um den es geht, umso besser vorankommt, je weniger die Arbeiter von der Leistung abbekommen, die sie für den Betrieb leisten. Es kommt auf die Spreizung dieser Größen an, möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld. Da geht es um die Abtrennung der Anstrengung vom Erfolg. Die Anstrengung wird gepredigt, der Erfolg wird vorenthalten. Moralisten verzweifeln darüber gar nicht, sondern die bleiben dabei, dass der Fleiß als Tugend gelobt werden muss. Auch in Ansehung des Umstands, dass er bei den großen Massen den Preis gar nicht einfährt. Die stellen die Tugend Fleiß höher als den Zweck und seinen Erfolg. Die stellen das höher. Und ich habe ein lustiges Indiz dafür, dass sie in dieser Frage eine gewisse Konsequenz an den Tag legen. Das betrifft unsere eigenen Reihen. Es gibt moralisch gesonnene Bürger, die auch solchen Leuten mit dem Lob des Fleißes kommen, deren Zweck sie eigentlich missbilligen. Also wenn zum Beispiel die Jungs Flugblätter verteilen, um so eine Veranstaltung anzukündigen, und wir schreiben ein Buch, das alle 3 Monate erscheint, und die Leute sehen, dass viele Menschen unterwegs sind, um so etwas publik zu machen, dann habe ich früher den Seufzer gehört, eines muss man ihnen lassen. Fleißig sind sie. Die stellen die Tugend höher als den bestimmten Zweck und seinen Erfolg. Also, dass der Fleiß den Preis nicht garantiert, dessen wegen er empfohlen wird, ist das Resultat meiner Betrachtung und gibt den Übergang her auf die nächste Tugend, die gesteht es nämlich ein. Sparsamkeit. Die vielen Fleißigen bleiben offenbar ihr Leben lang in einem Zustand, ja, den könnte man auf soziologisch prekäre Lebenslage nennen. Sparsamkeit, die nächste empfohlene Tugend, hat ja immerhin das zum Ausgangspunkt, dass Menschen über nur unzureichende Mittel verfügen, um ihr Leben zu fristen, bestimmte Interessen zu realisieren. Und wenn man das zunächst einmal wieder sachlich und noch vom Kapitalismus abgesehen betrachtet, sicher, das kann es geben. Das kann es geben, dass man auf einer Berghütte einschneit und dann wird der Wein knapp und die Spaghetti. Und man muss anfangen, mit den knapper werdenden Mitteln zu haushalten, sparsam umzugehen, weil man darauf setzt, dass am Wochenende die Gondel wieder fährt und dann werden Mittel neu beschafft. Ja, so etwas gibt es, dass knappe Mittel für ein Bedürfnis die Lage charakterisieren, in der man sich befindet, sodass man deswegen einen sparsamen Umgang pflegt mit diesen Mitteln, bis die Lösung naht, die man anstrebt. Und die Lösung heißt immer mehr Mittel beschaffen. Denn Sparsamkeit ist ja nicht zuträglich für die Befriedigung der Bedürfnisse. Die Lösung heißt, wenn dies die Ausgangslage ist, mehr Mittel beschaffen. Jetzt kommt wieder das Kuriose der Welt, in der wir leben. Im Kapitalismus ist die Knappheit, die die Menschen zur Sparsamkeit antreibt, nicht bloß der Ausgangspunkt, sondern da ist die Knappheit die Folge ihres ewigen Bemühens, mehr Mittel zu beschaffen. Den Grund will ich jetzt nicht wieder ausführen, weil er immer derselbe ist. Wenn die Menschen für die Mehrung des Gewinns arbeiten, kann der Lohn nicht knapp genug sein. Die Knappheit im Kapitalismus hat deswegen auch ein doppeltes Gesicht. Da gibt es eine merkwürdige Doppelung in der Welt, in der wir leben. Die Knappheit gibt es als erzwungene Knappheit im Geldbeutel von Lohnarbeitern. Ja, die haben es schwer, mit dem Geld über die Runden zu kommen. Aber diese Knappheit, die im Geldbeutel durch die Kalkulation der Betriebe erzwungen wird, die steht neben, in diesen Tagen deutlich sichtbar, einem Überfluss an verfügbarem sachlichem Warenreichtum. Da gibt es übervolle Halden von Autos, da gibt es gewaltige Kapazitäten von nicht vermietbarem Wohnraum. Neben Menschen, die über einen zu knappen Geldbeutel verfügen, als dass sie sich diese Güter beschaffen könnten. Und da merkt man, die Knappheit, von der hierzulande die Rede ist, die hat nicht das arglose Gesicht einer Robinsonade, wo die Natur zu wenig Früchte hergibt und der Boden zu wenig Ertrag, als dass man gut leben könnte, sodass man immerfort zur Sparsamkeit angehalten ist. Das ist die ökonomisch erzeugte Knappheit derer, die den Reichtum mehren, der in Kapitalgestalt heute sogar so gewaltig gewachsen ist, dass er für seine Vermehrung zu viel wird. Man leidet an einem Überfluss an Reichtum. Zu viel Autos, als dass man sie verkaufen könnte für ein gewinnbringendes Geschäft. Da muss man die Leute schlechter behandeln. Überlegt euch den Wahnsinn. Die leiden an einem zu viel an Reichtum. Zu viel für die kapitalistische Vermehrung, nicht für den Bedarf. Deswegen werden die Leute schlechter behandelt. Kurzarbeit, kündigen, Lohn runter. Also ist die Sparsamkeit, die ja als Tugend gefeiert wird, in unserer marktwirtschaftlichen Gesellschaft nicht sowas wie, am Beispiel meiner Berghütte, ein Notnagel für einen vorübergehenden Engpass, sondern da ist Sparsamkeit so etwas wie die bleibende Lebensstrategie. Sodass man sich doch auch mal der Frage widmen könnte, wie geht es eigentlich sparen? Und da ist es ähnlich wie mit dem Fleiß. Das ist gar nicht so leicht. Wie geht es zu sparen? Die erste Antwort, auf die ich komme, heißt, das geht gar nicht. Da gibt es Positionen, da kann man einfach nicht sparen. Miete, Steuern, Strom, Wasser. Da sind Grundeigentümer oder Gesetzgeber davor, die diktieren Preise. Da geht nichts zu sparen. Versucht's mal bei der Steuer. Ja, es gibt einen prominenten Versuch, aber der soll jetzt nicht besprochen werden. Also erst einmal geht Sparen gar nicht. Dann ein zweiter Anlauf zur Frage, wie es geht. Richtiges, gediegenes Sparen, da muss man sich leisten können. Ja, wenn der Benzinpreis auf 1,50 klettert und höher, dann ist natürlich ein Ökoauto, das nur 4 Liter verbraucht, ein Instrument zum Sparen. Wenn die Heizpreise explodieren, dann ist die Dämmung der Wohnung oder neue Thermopenfenster ein Mittel zu sparen. Bloß, man merkt sofort, an dieser Art des, sage ich mal, gediegenen Sparens, dass da ein Haken drin liegt. So zu sparen, das verlangt nämlich die Verfügung über Mittel, wegen deren Fehlen man überhaupt zum Sparen gezwungen ist. Und deswegen ist die Verlaufsform von diesem Widersinn beim Gros der Menschheit ganz klar der. Sparen erlaubt einem Menschen eigentlich nur 2 Wege in dieser Gesellschaft. Man muss heute verzichten, damit man morgen konsumieren kann. Oder man nimmt heute den ins Gerede genommenen Konsumentenkredit und muss morgen verzichten, damit man ihn zurückbezahlen kann. Und in dieser Zwangslage wird es zu einem universellen Volkssport von Menschen, Schnäppchenjäger zu werden. Die bringen ihre Zeit damit zu, von den Wurfsendungen und den Zeitungsbeilagen die Sonderangebote zu erspähen, fahren raus auf die grüne Wiese, um in billigen Shopping-Malls einzukaufen, vergleichen Aldi mit Lidl, bringen also viel Opfer an Zeit wie Geld, um zu sparen und zu suchen, was ihrem kleingeschnittenen Geldbeutel überhaupt zu Gebote steht. Die Merkwürdigkeit ist bloß die. Meine Charakterisierung klingt ja jetzt ein wenig abfällig, kritisierend. Aber unter den Leuten, die das tun, steht diese Art des Sparens im Unterschied zum Fleiß ganz hoch im Kurs. Die Opfer, die nämlich ihrem Sparsinn frönen, die stellen sich auf den Standpunkt, das, was sie an Arbeitsleistung und Fleiß abliefern müssen, das ist im Wesentlichen ein Diktat ihres Arbeitsplatzes. Da haben sie wenig Spielraum, verändernd einzugreifen. Aber der Sparzwang, dem sie aufgrund der erzwungenen Knappheit im Geldbeutel unterliegen, der ist in ihrer Optik so etwas wie ein Eldorado der Freiheit. Denn immerhin, man ist ja selber wirklich frei zu entscheiden, ob man seine 19,50 Euro in einen Radiowecker beim Chibo-Regal investiert oder doch lieber in ein Mobilfunktelefon bei Aldi. Dass das eine das andere ausschließt, dass das Alternativen des Verzichts sind, nimmt nichts zurück von dem Bewusstsein, ich bin immerhin das Subjekt, das die freie Entscheidung trifft. Insofern macht die Sache Spaß. Und zwar so sehr, dass es sogar eine in der Gesellschaft ausgefeilte Technik gibt, wie man das Einkaufen unter dem Vorzeichen des Verzichts als eine Leistung dartut, die einen zum Stolz berechtigt. Damit meine ich das merkwürdige Institut des Preis-Leistungs-Vergleichs. Kennt ihr sowas? Man guckt in Computerzeitungen oder in HiFi-Zeitungen und entdeckt von allem und jedem, es gibt einen Preis-Leistungs-Vergleich. Man kann zum Beispiel eine perfekte Stereoanlage für 5.000 Euro kaufen, die ist im Preis-Leistungs-Vergleich vergleichsweise schlecht bewertet. Sie ist eine hervorragende Anlage, aber sie kostet 5.000 Euro. Man kann im Gegenzug für 250 Euro eine Stereoanlage mit einem wunderbaren Clearfaktor erwerben, aber eben für 250 Euro, die schneidet im Preis-Leistungs-Vergleich viel besser ab. Sodass sich der Mensch, der sich für die kleinere Anlage entscheidet, sagen kann, klingt zwar nicht, taugt aber was. Im Preis-Leistungs-Vergleich habe ich optimal entschieden. Für was wird gemacht? Aber man sollte auch darüber nicht vergessen, welcher Unsinn da gemacht wird. Wenn so unter dem Vorzeichen des Sparens der Verzicht wie Vorteil erscheinen soll, dann macht man ja immerhin das. Man stellt gewissermaßen neben die Gebrauchswerteigenschaften einer Stereoanlage, das ist Design, das ist Klang, das ist die Frequenz, die Bandbreite, die er überträgt, man stellt neben diese technischen Gebrauchswertmerkmale einer Anlage den Preis hintendran wie ein zusätzliches Stück Gebrauchswert. Der Preis, die vom Gebrauch ausschließende Größe, erscheint in einer Reihe mit den Gebrauchseigenschaften einer Sache. Sodass man unter dem Strich bei der guten Anlage in der letzten Position leider einen ziemlichen Malus in die Addition einbeziehen muss, das ist der hohe Preis. Und bei der schlechten Anlage einen erfreulichen Vorteil entdeckt, das ist der niedrige Preis. Aber diese Größen, von denen man behauptet, man hätte sie im Preis-Leistungs-Vergleich verglichen, die sind gar nicht vergleichbar. Man kann nämlich 5.000 Euro nicht mit 80 Dezibel vergleichen. Das geht gar nicht. Das sind völlig unvergleichliche Größen. Das eine ist eine Geldsumme, das andere ist eine technisch messbare Größe. Was in Wirklichkeit verglichen wird, sind nicht Preis und Leistung. In Wirklichkeit sind die, die sich mit diesem Preis-Leistungstest in die Tasche lügen, dabei den Preis der Sache mit ihrem Geldbeutel zu vergleichen. Ja, das kann man schon vergleichen. Aber das würde auch unter Moralisten nicht leicht anzutreffen, so viel Ehrlichkeit verlangen, dass man sich zu seinem schmalen Geldbeutel bekennt und sagt, ich habe nur deswegen die kleine Anlage gekauft, weil ich für das andere Ding das Geld nicht hatte. Stattdessen sagt er, im Preis-Leistungs-Vergleich bin ich in dieser Straße nicht zu toppen. Zur Bescheidenheit. Vielleicht, damit ich alles durchkriege, darüber nur ein wenig. Es ordnet sich aber ganz gut ein in die bisher betrachteten beiden ersten moralischen Werte. Der Fleiß, der angeblich den Preis da garantieren sollte, bringt gar nicht den Erfolg. Die Sparsamkeit antwortet darauf und sagt, ja, die Mittel sind knapp. Aber Sparsamkeit überwindet nie den Zustand knapper Mittelversorgung. Die Bescheidenheit antwortet auf diese beiden Prämissen. Wenn der Fleiß den Erfolg nicht bringt und die Sparsamkeit aus dem Zustand knapper Mittel nie herausführt, dann muss man eben die Messlatte beim Wollen tiefer legen. Weniger wollen, bescheiden sein. Das wäre eine Lösung, die freilich unter einem gewissen Widerspruch leidet. Denn immerhin stellt ja der Blick des Moralisten in die Welt fest, es kollidieren Bedürfnis und Wirklichkeit. Das, was ich vom Leben möchte, das kann ich mit dem, was ich dem Leben abgewinne, nicht haben. Bedürfnis und Wirklichkeit kollidieren. Aber er kritisiert nicht die Wirklichkeit, weil sie die Leistung nicht hergibt, sondern er kritisiert das Bedürfnis und stuft es herab. Bescheidenheit. Will nicht nur bescheiden leben, also mit spärlichen Mitteln sich ausrüsten, sondern er will bescheiden sein. Also so etwas wie eine reduzierte Anspruchshaltung pflegen, sodass er dennoch in einem Leben, das die Mittel schuldig bleibt, dennoch in dem Bewusstsein des geglückten Lebens zurechtkommt. Freilich, dadurch, dass Menschen diesen Gedanken anstellen, Bescheidenheit wäre doch ein Weg zum Erfolg und zur Harmonie, einfach weniger verlangen, begehen sie einen Widerspruch gegen das Interesse, das sie auch haben. Das Interesse ist ja nicht deswegen erloschen, dass man sich zu seiner Beschränkung beschließt. Und deswegen ist auf diesem Feld den Menschen sehr vertraut der Übergang, dass Bescheidenheit aus Berechnung gepflegt wird. Also, man kommt zu seinem ersten Bewerbungsgespräch und tritt bescheiden auf. Worauf rechnet so einer? Das steht schon in den Unterlagen von Coaches drin, worauf so einer rechnet. Der will natürlich seine Bescheidenheit honoriert haben. Entweder weil ihm der Vorzug vor anderen gegeben wird oder weil der Chef beim Gehalt eins drauflegt. Arbeiter kennen die merkwürdige Beschwerde, dass sie sagen, unsere Lohnbescheidenheit in Bochum bei Nokia ist uns nicht honoriert worden. Also geben auch die bekannt, dass sie, wie der Moralist, den ich eingangs kritisiert habe, auf einen Ertrag spekulieren, der sich mit dieser Bescheidenheit, die sie gegen ihr Interesse richten, dann doch dem Interesse dienen möge. Und es gibt sogar als von Moralisten selbst gekannte, manchmal sogar zur Ironie und zum Witz ausgestaltete Erkenntnis darüber, wie sehr die Bescheidenheit das Werkzeug für die Verfolgung von Interessen ist. So gehen schon alte Tischreime von Kindern. Bescheidenheit, Bescheidenheit, verlass mich nicht bei Tische und gib, dass ich zur rechten Zeit das größte Stück erwische. Das ist, habe ich nachgelesen, bei Professor Bollnow, die Tugenden im Wandel der Zeiten, wer das mal nachschlagen möchte. Ich habe vergessen, das Buch mitzubringen. Es ist ein Ausbund von Anekdoten dieser Art. an denen sich unter anderem ablesen lässt, dass so großartig der Wandel der Tugenden nicht ist. Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit untergliedert sich in zwei Abteilungen. Einmal tritt die Forderung nach Ehrlichkeit in der Moral im Hinblick auf praktische Lebensfragen auf. Und ein anderes Mal tritt die Forderung auf, als die Wahrhaftigkeit beim Urteilen und bei der Äußerung von Gedanken. Fangen wir mal mit dem ersten an. Die Forderung nach Ehrlichkeit in den praktischen Fragen des Lebens. Gemeint ist damit so ein Imperativ wie der folgende: Man soll sich an Gesetze und Gebote halten und nicht betrügen. Und man weiß, die Welt ist von dieser Übung eigentlich voll. Es gibt Leute, die machen Schwarzarbeit oder hinterziehen die Steuer. Ja, die sind in diesem praktischen Sinne unehrlich, am Gesetz vorbei wird gearbeitet oder die Steuererklärung wird geschönt. Stiftungen gründen die ganz Großen, weil sie den Staat als Schaden ihres Geldbeutels erfahren. Die Leute, die so verfahren, die wollen dem Fiskus entgehen, nicht besteuert werden. Es gibt auf dem Feld der Wohnungssuche im Verhältnis zwischen Mietern und Vermietern auch immerfort so einen Übergang, wie man sich auf einem studentischen Wohnungsmarkt eine Wohnung erschleicht. Dann muss man sich erstens verkleiden, wenn man beim Vermieter vorspricht. Man muss am Ende sogar noch eine Ehe vortäuschen, die es gar nicht gibt, nur damit man mit seiner Liebsten in so eine Bude einziehen kann. Alles gelaufen, alles gemacht, alles erlebt. So was wird gemacht. Man muss, um dort ein Interesse durchzubringen, etwas vortäuschen. Ja, und auch in der großen Welt des Kommerz, unter den Kaufleuten, kennt man das ja, dass die untereinander Wechsel ausstellen und wenn sie dann die Zahlung schuldig bleiben, die sie leisten müssen, dann fangen sie an, auf Wechseln zu reiten. Weiß der Teufel, wie das geht, aber es ist viel Fantasie gefragt, Zahlungsfähigkeit zu fingieren. Darüber hat sich schon der alte Tucholsky lustig gemacht und gesagt, Kaufleute haben keine Fantasie, außer wenn sie nicht zahlen können. Da werden sie geradezu fantastisch, ja? Der Moralist mit Blick auf diese Wirklichkeit, wo Menschen geltende Gesetze umgehen, Betrug vornehmen, praktisch unehrlich sind, pflegen ihre Vorliebe für die Ehrlichkeit zunächst einmal mit dem Hinweis darauf, dass die Lüge Schaden produziert. Mit der Lüge kommt Schaden in die Welt, und zwar bei den anderen, die in diesem praktischen Sinn belogen, betrogen werden. Das stellt die Welt, aus der ich jetzt meine Beispiele genommen habe, und das ist die Welt, in der wir leben, das stellt diese Welt auf den Kopf. In der Welt, in der wir leben, ist die Wahrheit genau umgekehrt. Die Lüge ist die Folge davon, dass die Interessen sich wechselseitig schädigen, also nach Wegen suchen, wie man gegen einen anderen doch noch seinen Vorteil erringen kann. Die Lüge ist die Folge von Gegensätzen und nicht der Grund dafür, dass Gegensatz und Schaden in diese Welt reinkommen. Die setzt bestenfalls noch eins obendrauf, die Lüge. Die Lüge, von der also der Moralist meint, das ist die Art, wie durch den Betrug anderer der eigene Erfolg zum Schaden Dritter organisiert wird. Das krankt zum anderen daran, dass nicht mal diese Behauptung sich halten ließe. Lüge ist in dieser Welt gar keine Erfolgsstrategie. Diese Welt unterscheidet sich nach Arm und Reich, sehr wohl, klar. Aber da gilt doch nicht, Erfolg hat, wer die meisten lügen kann, sondern Erfolg hat, wer die meisten Mittel hat. Und umgekehrt, dass man sagen könnte, Ehrlichkeit wäre vielleicht der Erfolgsweg, der es dazu bringt, ohne andere zu beschädigen, den eigenen Erfolg sicher zu machen? Ja, das gilt gewiss in dieser Welt auch nicht. Die 6 Millionen handgezählten Arbeitslosen sind sicher der Mehrzahl nach ehrliche Leute. Und die Leute, die da ihren Schaden einstecken, haben ja mit ihrem Seufzer, den man da kennt, mitunter auch ihre Vorstellung davon, dass sich die vielgepriesene Ehrlichkeit nicht in Erfolg ummünzt. Die sagen zum Beispiel, der Ehrliche ist letztlich der Dumme. Und das meint nicht, dass er einen geistigen Defekt hat, sondern dass er zu dem Erfolg nicht kommt, von dem Moralisten sagen, der ließe sich doch eigentlich machen, und zwar ohne andere zu schädigen, wenn jedermann ehrlich ist. Dass das gar nicht die Wahrheit ist über die Tugend der Ehrlichkeit, das kann man auch dem verdächtigen Lob entnehmen, mit dem sie angepriesen wird. Wenn nämlich gesagt wird, ehrlich währt am längsten oder Lügen haben kurze Beine, dann wird in Wahrheit kein Vorteil versprochen, sondern der Vorteil besteht bestenfalls in der Vermeidung eines Nachteils. Lügen haben kurze Beine heißt, den schnappen Sie als erstes, der muss in den Knast, der kassiert einen Schaden. Was wird dem Ehrlichen versprochen? Nur das, dass ihm ein Schade erspart bleibt, der den anderen ereilt. Also in diesen praktischen Fragen scheint mir die Auffassung, Ehrlichkeit ist so etwas wie ein Königsweg zum Erfolg und zur Eintracht unter den Menschen, die sich nicht betrügen, nicht stimmig zu sein. Aber das gilt nicht nur auf dem praktischen Feld. Die Ehrlichkeit im theoretischen Sinn ist da nach meiner Auffassung gar nicht besser. Die Ehrlichkeit im theoretischen Sinn kommt in der Moral auf als die Forderung, sprich deine Urteile und Gedanken offen, unverfälscht aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin kein Anhänger der Lüge. Aber mit der Ehrlichkeit habe ich eigentlich seit Kindesbeinen schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn zum Beispiel die Knaben vom Bolzplatz nach Hause kommen, war oft die obligatorische Frage fällig, hast du geraucht? Erster Fall, ich gebe alles zu, Peng, Backpfeife. Zweiter Fall, ich sage nein, Peng, Backpfeife, auch noch Lügen. Ist doch wieder schwer zu entscheiden, was da jetzt besser ist. Ein paar Jahre später, gibt sicher hier Menschen mit einer vergleichbaren Erfahrung, habe ich mich öfter in Uniseminaren umgetan und versucht, das, was man schon so als kleiner Marxist wusste, über die Wissenschaft, die in solchen Gebäuden gelehrt wird, an den Mann, an den Studenten zu bringen. Zum Beispiel im Politologieseminar. Wenn man da auftritt und sagt, Herr Professor, Demokratie ist doch in Wirklichkeit kein Wunschkonzert, sondern ein Herrschaftsinstrument. Das ist meine ehrliche Meinung. Da erntet man doch nicht Standing Ovations für seine Ehrlichkeit. Mir haben die die rote Karte gezeigt, weil ihnen die Auffassung nicht schmeckt. Da kann man doch nicht sagen, die Ehrlichkeit adelt den Menschen und seinen Gedanken. Nehmt den Umkreis noch ein Stück weiter. Der Angestellte, der zum Chef geht und sagt, ehrlich gesagt, mein Lohn gemahnt an Ausbeutung. Der bekommt eher seine Papiere als eine Lohnerhöhung. Also was soll denn der Quatsch zu sagen, wer sich zu seiner Ehrlichkeit bekennt, immer offen seine Meinung, seine Auffassung darbietet, der hat in dieser Welt Respekt verdient. Stimmt hinten und vorne nicht. Dennoch, immerfort wird Ehrlichkeit verlangt. Warum eigentlich, wenn das ausgesprochene ehrliche Wort gar nicht einfach geachtet wird, um dessen Willen, weil es ehrlich war? Warum wird sie denn dann immerfort verlangt? sei ehrlich. Verlangt wird sie die Offenlegung der eigenen Absicht und Auffassung, nicht wegen der Geltung, sondern wegen der Kontrolle, die man darüber ausüben will. Man will nämlich prüfen, den Menschen, den man zur Ehrlichkeit auffordert, ob und wie weit seine Absichten und Meinungen mit den geltenden Standards und sittlichen Regeln und Gepflogenheiten in Übereinstimmung sind und inwieweit nicht. Harmonierender Wille und Anstand oder ist es ein Abweichler? Das will man prüfen können und das ist der Gehalt der Forderung, sei ehrlich. Natürlich, wenn Menschen vor einer Instanz stehen, die ihnen schaden kann, dann weiß auch jeder, wenn die Sanktion droht, dann verbergen sie lieber was. Aber selbst so ein Verhältnis von Betriebsherr und Angestellter gibt mir ein Beispiel dafür, dass das, was ich als den Inbegriff der Forderung der Ehrlichkeit hier karikiert oder skizziert habe, der wirkliche Gehalt ist. Wenn einer dauernd zu spät zu seinem Arbeitsplatz kommt und zum Chef zitiert wird und zum 7. Mal die Leier ablässt, er ist im Stau stecken geblieben, dann fliegt er entweder raus oder kriegt eine rote Karte gezeigt oder nicht und der Chef nimmt ihn bei anderer Gelegenheit, wenn da ein stimmiges Verhältnis vorliegt und die Chemie stimmt, mal zur Seite und sagt, jetzt mal ehrlich, Müller, war es wieder der Suff oder war es wirklich der Stau? Dieses jetzt mal ehrlich will sagen, jetzt wo die Sanktion nicht droht, ich spreche jetzt von Privatmensch zu Privatmensch, leg doch mal offen, wie wirklich dein Verhältnis zu Sitte und Anstand ist. Du hast doch wieder gesoffen, oder? Deswegen, weil dies das Bedürfnis ist, Offenlegung einer Auffassung zwecks Überprüfung am Maßstab des Gebotenen, des Anständigen, tritt auch in der Regel als Attribut zu ehrlich immer das Offen hinzu. Offen und ehrlich sein, nicht verbergen, was man an Absichten und Gedanken hegt. Weil sowas von Sanktionen bedroht ist, weil Leute sich mit ihren Interessen gegenseitig schädigen, deswegen, weil die Welt so gebaut ist, kommen sie auf den Trichter, dass die Lüge ein Mittel sein könnte. Sie wollen verbergen, was ihnen zum Schaden gereicht. Und diese Art, mit dieser Welt von Gegensätzen umzugehen, die verdient eine Kritik. Jetzt im engeren Sinne, die Lüge verdient eine Kritik. Und da Bürger sowas gar nicht kritisieren können, will ich nicht verabsäumen, mal zu sagen, wie man das richtig kritisiert. Die Lüge muss man nicht moralisch verteufeln, sondern man kann sie wirklich einer Kritik unterziehen. Was ist denn eine Lüge? Eine Lüge ist mehr als eine falsche Aussage. Das Mehr besteht darin, dass der, der da eine falsche Aussage trifft, ein Wissen hat um die Falschheit seiner Aussage. Warum äußert der eine Aussage, von der er selber weiß, dass sie nicht stimmt? Das tut er nur aus der Berechnung, dass er so einen Nachteil vermeidet oder einen Vorteil zum Nachteil anderer durchsetzt. Das ist die Berechnung. Wie kritisiert man das? Ja, die Falschheit der Aussage muss man dem Lügner nicht vorrechnen. Die kennt er ja selber. Aber den Fehler seiner Berechnung, den kennt er nicht. Und der Fehler seiner Berechnung liegt darin, dass die Lüge fehlende Mittel ersetzen könnte. Und das kann sie nicht. Bürger, die derselben Lage beiwohnen, haben auch eine Kritik an der Lüge, aber eine moralische und ganz und gar falsche. Bürger sagen zur Lüge, das ist ein Verstoß gegen die Wahrhaftigkeit. Diese Heuchler, das untermauern sie das Argument mit dem Verweis, wenn das alle täten. Wenn das alle täten. Ja, im Übrigen tun es nicht alle. Tun es nicht alle und zwar in aller Regel mit einer bombenfesten moralischen Rechtfertigung, warum das notwendig ist. Jeder, der die Steuer bescheißt, also jeder, weiß einen guten, unabweisbaren Grund, warum das gerechtfertigt ist. Die Steuergesetze sind nämlich ungerecht. Dem Großen wird zu wenig und den Kleinen zu viel abgenommen. Da muss man seine Werbungskosten aufblasen und ist zweimal um den Globus gefahren, damit das Kilometergeld stimmt. Ein Mann, der in seiner Ehe ein Auswärtsgastspiel hatte, Fremdgehen nennen sie das, der lügt seiner Partnerin die Hucke voll. Der weiß aber auch einen guten Grund, warum er es tut. Er will sie nicht verletzen. Auch ein hoher Dienst an einem allgemeinen Humanum. Lügen tun sie mit gutem Gewissen. Also von wegen, was wäre denn, wenn sie es alle täten? Sie tun es alle. Dem aber so zu begegnen, dass man sagt, und der Fehler liegt übrigens darin, dass das gegen die Wahrhaftigkeit verstößt. Das ist völlig abseitig. Denn der Lügner wollte seinen Vorteil für das Interesse, nicht die Wahrhaftigkeit. Hätte er die Wahrhaftigkeit gewollt, hätte er nicht gelogen. Also geht diese Kritik an der Lüge mit einem völlig äußeren Maßstab an einen Gedanken heran, der dem völlig fremd ist. Altruismus. Noch so eine Tugend. Der Altruismus ist das lateinische Wort dafür, dass man an den Nächsten denken soll, an den anderen, an den Alter. An das Alter Ego. Versteht sich und hat auch daher seinen guten Klang als positives Gegenstück zum Egoismus. Man soll, das weiß jeder, nicht dem Ego dienen, sondern dem Alter. Und man hat es ja auch in der Schule bereits gelernt, dass die Moralphilosophie sich große Mühe gegeben hat, den Gedanken auszuschmücken. Wir alle haben irgendwann bei Kant den kategorischen Imperativ lernen müssen, in verschiedenen Fassungen womöglich noch. Eine, die mir erinnerlich ist, sagt etwa, man soll den anderen nie als bloßes Mittel, sondern immer auch als Zweck nehmen. Und die volkstümliche Fassung tut es aber auch, die allen geläufig ist. Was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Sowas haben wir gelernt. Dient dem Alter, nicht dem Ego. Das ist gut. Altruismus ist die Maxime, die gilt. Warum ist der Egoismus eigentlich so verteufelt? Und warum ist der Egoismus in aller Munde? Weil man ihn zurückweisen will. Das ist der Sache nach der Egoismusvorwurf. Eine falsche Theorie über den Gegensatz, in dem die Menschen in dieser wirklichen Welt mit ihren Interessen stehen. Falsch deswegen, weil der Egoismus behauptet, dass das Interesse per se, das ein Mensch hat, Quelle des Schadens ist für andere. Insofern es nämlich sein Interesse ist und nicht das des anderen. Das ist ein Gedanke, man muss ja auch manchmal versuchen, die großen philosophischen Sätze dem praktischen Test auszusetzen. Den kann man mal daheim in der Wohngemeinschaft überprüfen. Also ist das so, dass das Interesse per se die Quelle eines Schadens ist, weil es nur meines ist. Ich will ein Ei, du willst ein Ei, dann machen wir zwei. Da werden zwei Interessen angemeldet und bedient, ohne dass ein Schaden entsteht und sich zwei Menschen ins Gehege kommen. Wenn ich jetzt der Aufforderung des Altruismus folge, spielt sich am Küchentisch dann folgendes Drama ab. Man geht mit den gekochten Eiern zum Küchentisch und sitzt sich gegenüber. Man hat gelernt als Altruist. Man denkt nicht an sich, sondern den anderen. Also, ich gebe dir mein Ei, du gibst mir dein Ei. Dann ist gerade alles wie zuvor. Dann hätte man diese Übung lassen können. Und überhaupt, warum ist denn das Alter der andere, der doch auch ein Ego ist, besser als das eigene Ego? Also, will ich ich sagen, aus dem bloßen Umstand, dass ein Mensch ein Interesse vertritt, das seines ist, vielleicht auch nur seines, folgt überhaupt nicht eine Schädigung anderer Menschen, die man gewissermaßen rückgängig machen müsste dadurch, dass man nicht mehr an sein Interesse, sondern an den anderen und sein Interesse denkt. Das ist unlogisch, das kann nur dann zustande kommen, so etwas, wenn der Inhalt des Interesses den Schaden des anderen nach sich zieht, vielleicht sogar bezweckt. Der Gedanke wird auch nicht haltbarer, wenn man den wie bei Kant mit lateinischen Vokabeln unterfüttert, die ja auch Gemeingut geworden sind, wenn man sagt, man soll nie andere Menschen zum Objekt seiner Interessen machen, Frauen nicht zum Lustobjekt degradieren, sondern die immer zugleich als Zweck und Ziel vor Augen haben. Das ist eine verkehrte Überlegung, weil sie mit dem Hinweis, Objekt sein ist böse, ist schlecht, eine harmlose logische Kategorie in eine moralische verwandelt. Ich mache euch soeben mit diesem Vortrag zum Objekt meiner Gedanken und Überlegungen. Umgekehrt, alle, die jetzt hier sitzen, machen mich und meine Gedanken zum Objekt ihrer Überprüfung. Und wenn mir ein Fehler unterläuft und einem fällt er auf und er sagt ihn, dann gehe ich aus dieser Veranstaltung schlauer nach Haus, als ich hergekommen bin, und das wäre keine Schande, sondern ein Gewinn. Wenn ich ein sexuelles oder liebesmäßiges Verhältnis zu einem Menschen habe, gleich welchen Geschlechts, ich will niemanden diskriminieren, dann mache ich den anderen zum Objekt meiner Begierde und ich umgekehrt bin das Objekt seiner Begierde. Und jeder weiß, das macht doch Spaß. Das ist doch nichts Erniedrigendes, Schlechtes, Objekt zu sein. Das kommt ganz drauf an, wofür man Objekt ist. Ja, wenn man Objekt ist für die betriebliche Planung der Gewinnmaximierung, dann bekommt einem die Objektrolle schlecht. Aber wegen des Zwecks, der mich zum Objekt macht, wegen dessen Inhalt und nicht, weil ich in der logischen Position des Objekts bin. Der Gegensatz, der also behauptet wird im Egoismus, liegt von Haus aus gar nicht vor. Nur deswegen, weil ein Mensch ein Interesse hat, dass das seinige ist, steht er nicht im Gegensatz zu anderen Menschen. Das ist im Kapitalismus so, dass das Interesse eines Arbeiters und eines Unternehmers und eines Mieters und Vermieters kollidieren. Aber nicht, weil es ein von einem Ego gepflegtes Interesse ist, sondern wegen des Inhalts. Und der Vorwurf, man soll vom Egoismus Abstand nehmen und zum Altruismus dazuhalten, der verschiebt einfach den Grund für den Schaden. Und das habe ich ja auch eingangs versucht zu charakterisieren, bei dem Hinweis Profit und Profitgier. Wer sagt, pflege mal lieber den Altruismus statt den Egoismus, der verschiebt den Grund für die Schädigung weg vom Inhalt des Interesses hin zur Stellung der Person zum Interesse und sagt, weil der es übertreibt mit dem Interesse, zu sehr an sich denkt. Deswegen wird ein schädliches Verhältnis daraus zu seinen Mitmenschen. Der Egoismus ist also, wollte ich damit einerseits gesagt haben, überhaupt nicht die Quelle des Schadens, den ja nicht wenige Zeitgenossen in dieser Gesellschaft erleiden. Da ist es die Rechnungsart dieser Wirtschaft, die die Leute beschädigt. Aber der Egoismus ist auch nicht die Quelle des Schadens in einer anderen Fassung, wie die Moralisten ihn sie vor Augen haben. Moralisch gesonnene Menschen denken, es sei der private Egoismus eines Bankmanagers oder der Frau Schäffler, die gerade Conti kauft, dass es anderen Menschen schlecht geht. Das ist eine irrige Auffassung über die ganze Wirtschaft, in der man lebt. Und deswegen will ich noch eine Anmerkung machen zum Verhältnis von Egoismus und Kapitalismus. Den Konsum der Reichen den gibt es sehr wohl. Und zwar in einer Fassung und in einer Üppigkeit, wie sie für den Normalsterblichen nicht erreichbar ist. Das gibt es. Die Frau Schäffler und die Frau Quandt, der halb BMW gehört, die haben sicher aus ihrem Portfolio mehrere Villen gekauft und Segeljachten vor Anker liegen. Nur, dieser private Konsum ist nicht der Grund und auch nicht die Zielgröße des Wachstums, das deren Firmen da kalkulieren und aus ihrer Belegschaft herauspressen. Diese Milliarden, deretwegen sich der Merkel vor den Zug geworfen hat, die sind eine Kapitalgröße, deren Vermehrung die schlechte Behandlung der Belegschaft verlangt. Aus der fällt auch locker der private Konsum der Reichen ab. Aber der private Konsum ist weder das Ziel dieses Wachstums, noch ist der Grund für die schlechte Behandlung der Leute, dass zu viel in diesen privaten Konsum geflossen ist. Das sind gemessen an den Milliarden, die diese Unternehmen vorstellen, marginale Größen. Und noch eine letzte Bemerkung, damit meine Kritik des Egoismus nicht missverstanden wird. Ich habe den Egoismusvorwurf kritisiert, weil ich ihn für eine falsche Theorie über die Schädigungen halte, die in dieser Welt angerichtet werden. Ich habe den Egoismusvorwurf kritisiert, plädiere aber nicht für Egoismus. Egoismus ist nämlich die bürgerliche Fassung eines falschen Materialismus. Falsch deswegen, weil der sich zum Egoismus entschließt und sagt, ich raffe wo nur möglich, seine materielle Befriedigung innerhalb der Schranken und Gegensätze suchen will, die das für die meisten Menschen so schwer machen. Das ist gar kein frei gewählter Materialismus, der sagt, die Schranken, die es gibt, will ich los sein, sondern er will innerhalb dieser Schranken, dass sein Ego auf die Kosten kommt. Wenn man das anwendet auf die private Lebenssphäre der Menschen, dann wird jemand, der sich in diesem Sinne egoistisch aufführt, sehr schnell schäbig. Das Budget, das eine Familie heimträgt, das ist die abhängige Variable der Betriebskalkulation und in der Regel knapp. Wer sich jetzt auf den Standpunkt stellt, der Mann, ich setze meine Interessen rigoros durch, Egoismus halte ich für Materialismus, das kann ja wohl nicht schlecht sein, der tut das eben unter den Bedingungen dieses beschränkten Budgets auf Kosten des anderen. Also auf Kosten seiner Frau will man das seiner Liebsten antun. Das ist keine senkrechte Haltung. Und wenn man das auf das große Ganze überträgt, ich weiß schon, dass das gleich den Gedanken nährt und wie steht es mit den Arbeitern, die sich um ihre Lohninteressen schlagen. Ja, die Arbeiter in dieser Gesellschaft sind die einzigen Inhaber eines Interesses, das einfach nicht anerkannt ist, das ganz die abhängige Variable einer betrieblichen Kalkulation ist und nie niedrig genug ausfallen kann. Bei Strafe der Abwanderung auf andere Standorte werden Löhne bei uns mittlerweile in einem Tempo reduziert, dass sie die Familien schon lange nicht mehr tragen. Auch im Eingeständnis der Politik, sodass Mindestlöhne ins Gespräch kommen. Die also, diese Abteilung der Menschheit, die müssen sich um ihr Interesse streiten oder müssten es zumindest, damit sie überhaupt ihr Leben fristen können. Und täten sie es einmal, leider tun sie es nicht, dann wäre auch diesem Interesse zu sagen, frei von einem Widerspruch ist es nicht, wenn man dabei verharrt, weil man nämlich dann immer aufs Neue um die Aufbesserung einer Lebenslage kämpfen muss, die einem durch die Art, wie diese Lebenslage durch das Kapital bestimmt ist, systematisch bestritten wird. Auch diese Abteilung der Menschheit müsste also darauf sinnen, diese Beschränkung des Materialismus abzuwimmeln, abzuschaffen, sich gegen diese Art des Wirtschaftens zu wehren. Letzte Abteilung, damit wir zum Schluss kommen, die Höflichkeit. Die Höflichkeit hat viele Facetten. Die bekannteste davon ist wahrscheinlich das Grüßen, das insbesondere dann, wenn es ausbleibt, bei moralisch gesonnenen Menschen zu viel Verdruss führen kann. Kinder, die den Nachbarn nicht grüßen, signalisieren für ein moralisches Gemüt mitunter schon den Weltuntergang. Ein Chef, der seinen Angestellten nicht grüßt, wenn er morgens ins Büro kommt, steht für das wache Auge eigentlich dafür, dass dicke Luft im Stall ist. Wenn der Angestellte sich die Freiheit nimmt, den Chef nicht zu grüßen, dann weiß man, dass die Luft noch dicker wird. So sind zunächst einmal die Gemüter beschaffen, die sich ihre moralische Gesinnung zurechtlegen. Und in der Höflichkeit der Grußrituale legen sie Wert drauf, dass das jeweils andere Subjekt, das da grüßt oder nicht grüßt, in der Art, wie man die Etikette wahrt, bekannt gibt, ob und wie sehr man bei sich Mäßigung walten lässt und dem anderen gegenüber Anerkennung zollt. Anerkennung. Die hierarchisch geordneten Positionen und ihre Inhaber begegnen sich in der Etikette der Höflichkeit als formell Gleiche. Auch eine Art, von der ich anfangs gesagt habe, dass sie sich dazu bekennt, die Vereinbarkeit unvereinbarer Interessen zu beschließen, zu glauben. Auch hierarchisch sehr unterschiedliche Funktionsträger formell als Gleiche behandelt. Es wird gesiezt, egal ob das der Besitzer einer Firma ist oder bloß der Hilfsarbeiter. Es wird gesiezt und darin der anderen Person Anerkennung gezollt. Damit auch ausgedrückt, dass ich bei allen Übergriffen, die mit meinen Mitteln mir zu Gebote stehen, eine Mäßigung walten lasse. Zugleich merkt man noch in diesen Ritualen der Höflichkeit, dass die gegensätzlichen Figuren, die sich da als formell Gleiche begegnen, diesen Ritualen einen Stempel aufprägen, der davon zeugt, dass sie doch ein bisschen gegensätzlich und nicht Gleiche sind. Der höfliche Mensch kennt nämlich Regeln. Wer muss denn wohl zuerst grüßen? Der Chef den Angestellten oder umgekehrt? Da merkt man, die Gleichheit gilt einer Hierarchie und im Praktizieren des Gleichheitsrituals, alle werden gesiezt, wird der Unterschied, um den es geht, noch deutlich. Nicht nur Grußrituale sind von Bedeutung. Eigentlich lässt der Höfliche keine Lebensregung aus, um durch die Etikette, die man da an den Tag legt, sein Gegenüber zu taxieren. Wie verhält sich dieser Mensch zu Anstand und Sitte? Ist er mit seinem Willen und seinen Absichten auf Moral geeicht oder eher nicht? Die Feiertage liegen ja jetzt hinter uns, aber die sind eigentlich, wenn man an die vielen Verwandtschaftsbesuche denkt, immer eine Hochzeit für so etwas. Ja, wie steht's um die Höflichkeit? Insbesondere bei den Tischsitten. Da kann man ja viel falsch machen. Wenn die Verwandtschaft anrückt an Weihnachten und dann wieder das übliche Sitzfleisch beweist, dann ist irgendwann der Übergang fällig, dass die Gastgeberin sagt, jetzt mache ich Schnittchen. Dann werden diese Schnittchen aufgetragen. Da kann man sehr viel falsch machen. Zum Beispiel in aller Bescheidenheit gar nichts essen. Ja, das ist ganz offenkundig eine Beleidigung der Köchin. Die sagt nämlich dann, anstandshalber müsst ihr probieren. Wenn jemand jetzt diese Einladung so auffasst, dass er alles verputzt, hat er wieder alles falsch gemacht. Dann steht er nämlich als Gierlapp da, der keine Mäßigung kennt. Also man muss die Köchin hofieren, aber nicht dem Ego freien Lauf lassen. Der freie Lauf muss zumindest ganz zum Schluss ausgebremst werden. Ein Kanapee bleibt übrig. Dann sagt die Gastgeberin, diesen Anstandshappen wollte er wohl nicht liegen lassen, oder? Dann ist er zum Abschluss freigegeben. So etwas wird gemacht unter erwachsenen Menschen. Und auch das nicht ganz ohne Berechnung. Selbst der Höflichkeit des Grüßens, der Etikette, wird noch die Spekulation auf einen Nutzen beigemessen. Man sagt nämlich, mit dem Hute in der Hand kommt man gut durchs ganze Land. Mit der Höflichkeit kommt man zu etwas. Auch das muss man einfach mal im Labor der Wirklichkeit auf den Prüfstand stellen, wie sehr das eigentlich stimmt. Natürlich gibt es moderne Unternehmensführer. Wenn die am Wochenende eine Sonderschicht anberaumen, dann lassen sie ihren Abteilungsleiter antreten und fragen ihn, käme ihnen eine Überstunde ungelegen? Da merkt man, er trifft auf ein Gegenüber, und darauf rechnet er auch, bei dem diese höfliche Ansprache ein Schmiermittel der Durchsetzung einer Anforderung ist. Und in den modernen Zeiten, in denen wir leben, ist es das mitunter sogar. Denn der bloß Diener ist, also eigentlich weisungsgebunden arbeitet nach seinem Arbeitsvertrag, legt größten Wert auf das Bewusstsein, dass er doch in Wirklichkeit Herr des Verfahrens und ein Freier ist. Der lässt sich also gerne so ansprechen, wie wenn es in seine Entscheidungsfreiheit gelegt würde, was der Chef von ihm verlangt. Das geht dem runter wie Butter, weil er die Einbildung pflegt, nicht einfach Untergebener, sondern Herr des Verfahrens zu sein. Zumindest ein gleichberechtigter Herr des Verfahrens. Wenn das aber nicht runtergeht wie Butter, hat der Chef ein anderes Mittel parat. Der sagt, die Überstunde muss sein und sie treten an. Und da merkt man, für die, die wirkliche Mittel haben, um ihre Interessen durchzusetzen, da mag die Höflichkeit ein Schmiermittel sein, mit dem es eleganter geht, aber es ist eine verzichtbare Leistung, eine verzichtbare Tugend, und man kommt auch anders an sein Ziel, weil die wirklichen Machtmittel den durchschlagenden Erfolg bringen. Und weil das so ist, geht dieselbe Kiste auch nicht aus der Optik des Untergebenen. Der Angestellte, der das Büro betritt, der kann natürlich seinen Chef imitieren und sagen, käme Ihnen eine Lohnerhöhung ungelegen. Ja, ihr merkt schon, wie fremd das klingt, ja, das tut man eigentlich nicht, aber ich tue es ja nur, um den Gedanken auf den Prüfstand zu stellen. Da käme Ihnen eine Lohnerhöhung ungelegen. Ja, wahrscheinlich schon. So wie die Lage ist, passt das gar nicht in die Landschaft. Und dann ist das Gespräch beendet, sodass man merkt, hier fällt eine Leerstelle auf, beim Angestellten im Unterschied zum Chef. Während der Chef noch das wirkliche Druckmittel der Abhängigkeit hat, der andere ist auf den Arbeitsplatz angewiesen, hat der andere in diesem Fall gar kein Druckmittel, weil er der Abhängige ist. Und dann zeigt sich, dass die Höflichkeit nicht ist, wofür sie gepriesen wird, nämlich ein Hebel des Erfolgs. Die Höflichkeit kann nicht vorhandene Mittel nicht ersetzen. Die kann bloß vorhandene Mittel untermalen. Und das ist auch schon die ganze Leistung. Kommen wir mal zum Schluss, weil die Zeit schon ein bisschen weit fortgeschritten ist, und versuchen mal ein Fazit unter das Gesagte zu ziehen. Die Aufgabenstellung, an der ich mich versucht habe, war ja, eine Antwort auf die Frage zu geben, warum die Moral und die moralischen Werte nichts wert sind. Und wenn ich das mal zusammenfassend präsentiere, diese Antwort, dann fällt sie etwa so aus. Menschen, die moralisch über die Welt denken, hindern sich selber daran, ein objektives Urteil über die Lage zu fällen, in der sie stehen. Weil sie die Gegensätze, die es wegen der Gegensätzlichkeit der Interessen in dieser Welt gibt, auf ein falsches Feld verlagern und das zu einer Frage des guten oder schlechten Benehmens der Insassen dieser Ordnung erklären. Jemand, der so denkt, hält die Finanzkrise für eine Folge fehlender Bescheidenheit von Bankmanagern. Jemand, der so denkt, kann sehr wohl auch sagen, die Arbeitslosigkeit sei eine Folge des fehlenden Fleißes der Arbeiter. Die Schädigung, die die Ordnung den Leuten mehr oder weniger dosiert und verteilt, aufbürdet, legt diese moralische Brille den Leuten selbst zur Last. Eben dem schlechten Benehmen. Oder genauer, dem schlechten Benehmen der anderen. In dieser kleinen Verschiebung liegt ein letzter Übergang der Moral, den ich zum Schluss nicht unerwähnt lassen will. Das ist nämlich der Punkt, wo Moralisten, Hegel hat mal dazu gesagt, den Umschlag ins Böse beherrschen. Wenn nämlich Moralisten der Auffassung sind, das Ungemach in der Welt kommt vom schlechten Benehmen, dann wissen sie in der Regel schon immer eine Ausnahme, sich. Aber mit diesem Urteil, das schlechte Benehmen der anderen ist Schuld an allem Ungemach, sind sie auf dem Sprung, das unmoralische Benehmen anderer Menschen korrigieren zu wollen. Und sofern sie staatsbürgerlich gesonnen sind, wissen sie in der Gesellschaft eine Instanz dafür, die diese Korrektur vorzunehmen hätte, nämlich den Staat, weil er Gewalt über die Menschen hat. Also gibt es Aufrufe von Moralisten, der Staat möge das schlechte Benehmen der nach ihrer Auffassung unmoralisch handelnden Menschen per Gewalt korrigieren. Dann fordern sie zum Beispiel eine extra hohe Steuer für Singles, die partout nicht heiraten und Kinder machen wollen. Die fordern einen höheren Krankenkassenbeitrag für Raucher oder Skifahrer, weil sie meinen, die sind schuld an den explodierenden Gesundheitskosten. Die fordern unbedingt Knast für Zumwinkel, obwohl ihnen damit kein einziger Vorteil ins Haus stehen wird. Und sie kennen einen weiteren Übergang, wo das Urteil andere Menschen handeln böse sich zu dem Generalurteil verfestigt, weil sie böse handeln, sind sie böse. Wenn die Menschen böse sind, also das Unmoralische ihnen quasi wie eine natürliche Eigenschaft zur Last gelegt wird, dann muss man sie zerstören, wegschieben. Und wo Moralisten zu dem Urteil kommen, auf dem Ausländerfeld ist das leicht zu haben, die stehlen nicht nur Arbeitsplätze und Wohnraum und auch noch unsere Frauen, sondern die sind Parasiten. Da schreiten Moralisten selbst auch zur privaten Gewalt gegen Ausländer und verprügeln sie und werfen sie raus, wo immer sie können. Wenn die Staatsgewalt nach ihrem Geschmack auf diesem Feld die Leistung schuldig bleibt. Mit anderen Worten, die moralische Sehnsucht, die ich am Auftakt charakterisiert habe, nach einer sittlichen Ordnung, in der persönlicher Erfolg und die Eintracht zusammenfallen, das führt nicht nur dazu, dass die Eintracht in dieser Gesellschaft nicht zustande kommt. Der Moral ist nicht nur das vorzuwerfen, dass die Eintracht, die sie immerzu anmahnt und anstrebt, nicht hinbringt. Die Moral selber ist eine neue und zusätzliche Quelle von Gewalt, wo sich Moralisten aufmachen, andere mit ihrer Gewalt zu drangsalieren. Auch wenn es noch nicht zu diesem extremen Übergriff kommt, merkt man es am Verkehr mit solchen moralisch gesonnenen Menschen, dass so etwas auf der Lauer liegt, weil sie nämlich anstrengend sind. Moralisten erzählen einem täglich etwas Neues im Treppenhaus oder im Supermarkt. Und immer dasselbe, eine länger werdende Liste von Unanständigen, nach denen gefahndet werden müsste. Ich habe meine Steuern bezahlt. Zumwinkel muss nicht einmal in den Knast, obwohl er 1 Million hinterzogen hat. Ich bin fleißig gewesen. Trotzdem wird mir gekündigt. Gestern habe ich vor der Haustür gefegt und der Nachbar wirft seinen Zigarettenstummel dorthin. Auf diese Weise werden arme Leute nie reich, sondern höchstens noch unausstehlich. Und das müsste nicht sein. Und damit mache ich mal Schluss. Es hat etwas länger gedauert als geplant, bitte ich also um Nachsicht, aber heute sind wir ja in der Zeit nicht so knapp wie beim letzten Mal, sodass für Diskussionen Gelegenheit gegeben ist, wenn es Bedarf gibt.
Kannst du vielleicht noch was zu dem Punkt Höflichkeit sagen? Analog wie bei der Geschichte mit dem Egoismus, weil bei der Höflichkeit gibt es doch auch eine Umkehrung, die sozusagen dann die Antihöflichkeit ja zum Teil ja regelrecht zum Programm erhebt oder erhoben hat, wenn man jetzt sag ich mal an Spontis, früheren Spontis denkt. Er kann es ja wiederholen.
Mach mal.
Ich muss jetzt ziemlich nah hin.
Ich wollte eine Nachfrage beim Punkt Höflichkeit, etwas vielleicht auch analog, wie bei dieses bei dem Punkt mit dem Egoismus ausgeführt hast, weil gibt es ja auch eine falsche Umdrehung, sozusagen, dass eine Antihöflichkeit zum Programm erhoben wird, also wie sozusagen ja früher fast ein politisches Programm der spontaneistischen Bewegung zum Teil war. Ja. Also dass man sozusagen, ja gut, vielleicht fallen wir da mehr Beispiele ein, aber sozusagen, wenn man einen Freund erweist, einfach irgendwie eine hilft einem beim Umzug oder was, und man sagt jetzt, danke, das war klasse von dir, hat man auch schon mal zu hören bekommen, hey, was heißt der Danke, es ist doch derjenige doch nicht der bürgerlichen Möglichkeit an. Also da gibt es so eine Schiene, wo halt auch eine falsche Umdrehung passiert, denke ich. Und ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Die Leute, die du ansprichst, die sich also absetzen wollen von normalen Bürgern, indem sie auf Höflichkeit mit Unhöflichkeit reagieren, denen würde ich zunächst zweierlei Dinge zu bedenken geben. Es ist was anderes, ob man den Standpunkt eines anderen Menschen kritisiert oder ob man ihn verachtet. Verachtung war unsere Sache nie. Wir haben eine Kritik an der Höflichkeit. Ich habe versucht, sie heute Abend zu formulieren. Aber die Kritik äußern wir deswegen, weil wir die Menschen davon abbringen wollen, dieser moralischen Gesinnung anzuhängen, weil wir das für schädlich halten. Jemand, der die Höflichkeit mit Unhöflichkeit beantwortet, will sie verachten und einen eigenen Beitrag ernten, der darin besteht, sich abzusetzen, sich exklusiv zu machen. Der will sich als etwas Besonderes im Unterschied zu anderen dartun. Der will stolz auf sich und seine Lebenslage äußern und wählt dazu Versatzstücke, die sich im Rahmen der Kleidung oder der Sprache aufhalten. Wenn alle Menschen mit einer gebügelten Hose über die Straße laufen, dann war es mal ein Stück Antihöflichkeit, mit einer zerfransten Jeans anzukommen. Dann haben die Menschen sich irgendwann alle auf die Jeans eingestellt. Dann musste man sich schon das Ohr oder die Zunge piercen, um sich von denen abzusetzen. Mittlerweile laufen so viele mit Tattoos und Piercing rum, dass die sich wieder davon absetzen wollen, vielleicht noch einen Schnorchel brauchen, um in der Öffentlichkeit aufzufallen. Aber das Bedürfnis, die Exklusivität durch die Abweichung vom Rest zu feiern, ist ein ganz schlechtes Urteil über den Geisteszustand eines solchen Menschen. Denn anders zu sein als andere schließt überhaupt nicht ein, was die damit verbinden, nämlich gut zu sein. Das sind Leute, die wollen, keiner will ja heute mit dem Strom schwimmen. Alle wollen gegen den Strom schwimmen. Heißt ja auch nur, dass dann alle in dieselbe Richtung schwimmen. Warum wollen sie das? Ja, weil sie in einer Welt, in der sie für Zwecke verplant werden, denen sie dienen, das Bewusstsein feiern, dass sie das als Freie tun, die als freie Personen niemandes Eigentum sind, deswegen nur ihren Interessen und Bedürfnissen folgen. Diese Feier der eigenen Freiheit ist ein Hohn auf die wirklichen Verhältnisse. Da sind sie nämlich gar nicht so frei, sondern müssen sich ganz wie jeder andere um das Geld bemühen, von dem sie sich ihr Tattoo kaufen, und müssen bei anderen Menschen Dienste verrichten, die mehr Eigentum haben als sie. Aber in der Privatsphäre, mit der sie dann mit diesen Utensilien auflaufen, kehren sie die Hierarchie, der sie unterworfen sind, ideell um und feiern sich als den Freien, bei dem es nur um die Person und ihr Glück geht und sonst nichts, und verachtet den Rest dafür, dass er sich zum Rädchen in einem Getriebe machen lässt. Das ist eine verkehrte Geisteshaltung, die sehr passt zum demokratischen Geist dieser Welt, in der wir leben. Es gibt ja eigentlich die Typen, von denen ich gesprochen habe, in dieser Welt nicht. Ich habe von Arbeitern und Unternehmern geredet. Arbeiter kennt man eigentlich heutzutage nicht. Mitarbeiter, das schon. Aber das ist auch ein deutlicher Unterschied. Dass alles, was gemusst wird, im Status der Freiheit erledigt wird, man sich also selber müht, für den eigenen Erfolg den Sachzwängen nachzukommen, denen man unterliegt. Das wollen solche Menschen wie eine Adelung ihrer Person und Freiheit darstellen. Das ist einfach albern. Verkehrt. Was das mit dem Dankeschön angeht, manchmal ist es ja auch komisch, wenn man anderen Menschen begegnet, weil die sind es gewohnt, dass man Bitte und Danke sagt und die Hand schüttelt. Ich tue das nicht, aber nicht, weil ich das verachte. Ich habe mich an was anderes gewöhnt. Die Menschen, die das tun, denen will ich auch nicht vor den Kopf stoßen, wenn ich zu etwas nicht Danke sage. Ich sage manchmal vielleicht auch Danke, aber ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass mit dem Dankeschön, das so Usus ist, auch ein falscher Gedanke verbunden ist. Und vielleicht verdient es der, dass man das nochmal in Erinnerung ruft. In dieser Welt ist die Konkurrenz um den Gelderwerb das gesellschaftliche Getriebe, in dem jeder drin hängt und in dem sich jeder so um seinen Erfolg bemühen muss, auch wenn er ihn nicht erringt oder nur zu Teilen erringt. Da geht das Verhältnis, da gilt das Verhältnis Leistung gegen Leistung, Ware gegen Geld, Geld gegen Ware. Wenn du ein Geld vom Unternehmer haben willst, musst du deine Leistung abliefern. Wenn du eine Ware vom Kaufmann haben willst, musst du dein Geld abliefern. Das sind gegensätzliche Operationen, Leistung für Gegenleistung. Gegensätzlich deswegen, wenn man es beim Einkauf sich vor Augen führt, weil das Geld, das der Kaufmann für die Ware will, den Kunden zunächst einmal von dem sachlichen Gut, das er möchte, trennt. Und da der Zweck des Kaufmanns der Erwerb von möglichst viel Geld ist, steht er schon mit diesem Standpunkt in einem Gegensatz zum Konsumenten, der kauft. Für ihn ist nämlich möglichst wenig Geld das bessere Verfahren der Wahl, weil es dem Bedürfnis besser bekommt. Für den Kaufmann ist das Gegenteil das bessere Verfahren. Möglichst viel Geld, weil es dem Gewinn bekommt. So. In diesem Verhältnis stehen Menschen. Leistung gegen Leistung. Das wird auch vertraglich geregelt. Nun begegnen sich dieselben Menschen in der privaten Sphäre als Freunde oder als Paare, die in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Und da geben sie für einen Augenblick oder vielleicht auch dauerhaft das Rechnungswesen auf, das in der Welt des Eigentums gilt. Für alles, was ich als Leistung begehre, muss ich eine Gegenleistung bringen. Und zwar in einer eigentumsgleichen Form, als Ware oder als Geld. Im Privaten geben das Leute auf. Da ziehen sie in dieselbe Wohnung und kleben nicht mehr die Etiketten an ihre Sessel und Sofas, wem was gehört. Da entdecken sie plötzlich, auf dem Eigentum und der Scheidung, auf dem Verfahren, Leistung gegen Gegenleistung zu beruhen, das ist zwar in dieser Konkurrenzwelt das übliche Verfahren, aber für das praktische Leben sau unpraktisch. Wer macht das in der Wohnung, zu sagen, geh von meinem Sessel runter? Dennoch kehrt auch in diese private Welt, ich will jetzt nichts über die Familie sagen, das Bewusstsein ein, vielleicht war es auch nie erloschen, dass wir in einer Welt leben, wo das Prinzip Leistung gegen Gegenleistung gilt und sonst nichts. Wenn ich nämlich jetzt einen Freundschaftsdienst, hast du es genannt, absolviere, ich helfe dem anderen beim Renovieren, und der antwortet mit Dankeschön, dann liegt diesem Dankeschön folgende Logik zugrunde. Der sagt, der Freund, dem ich geholfen habe, du hast mir eine Leistung gewährt. Die eigentlich fällige Gegenleistung habe ich nicht erstattet. Insofern stehe ich in deiner Schuld. Und diese Schuld trage ich nicht materiell, weil wir bezahlen einander nicht, aber ideell dadurch ab, dass ich dir ein Dankeschön sage. Und deswegen heißt das Dankeschön auch, man erbringt die Dankeschuld, die man dem anderen gegenüber hat. Also ist der Gedanke, der sich in dieser Höflichkeitsform der Dankbarkeit versteckt, die Kopie im privaten Bereich zwischen den Menschen des Verhältnisses, auf das sie in der Gesellschaft durch das Geld und das Eigentum festgelegt sind. Leistung nur für Gegenleistung. Damit jedem die Härte klar ist, was das eigentlich bedeutet, das ist eine Gemeinheit, so ein Prinzip. Nur einen Fingerzeig, einen Spot richten auf ein paar Fälle, wo einem die Brutalität und Unangemessenheit auffällt. Nur wer arbeitet, verdient Geld und soll essen. Überlegt mal die Härte dieses Prinzips. Und wie ist es mit den Alten, die nicht mehr arbeiten können? Und wie ist es mit den Kranken? Und wie ist es mit den Kleinen, die noch nicht können? Wollen wir die alle durch den Rost fallen lassen? Wäre es nicht viel vernünftiger, wenn man gemeinschaftlich eine Versorgung plant und die Arbeit sinnvoll teilt, damit alle Menschen je nach Lage und Bedürfnis leben können? Im Kapitalismus gilt diese Brutalität. Nur wer arbeitet, soll essen. Und denkt jetzt nicht, dass der Rentenbezug ein Einwand gegen meine Behauptung ist. Der Rentenbezug ist ein Beweis dafür. Im Kapitalismus lebt nur, wer Arbeit als Leistung an andere abliefert, die daraus was Lohnendes zu machen verstehen. Wenn sie das nicht können, wenn sich das nicht lohnt, zahlen die nichts, nehmen den Arbeitnehmer nicht an. Wenn der Mann also nicht mehr arbeiten kann, weil er alt und gebrechlich ist, in dieser Wirtschaft ist keiner zuständig für die Ernährung dieser Leute. Das gehört nicht zum Programm. Kein Betrieb produziert, um alte Menschen zu ernähren. Die sachlichen Güter, die da zustande kommen, die sind Waren, die den Unternehmensgewinn mehren. Wenn jetzt alte Leute, die nicht arbeiten, doch leben sollen und die Wirtschaft gar nicht zuständig ist, wo doch die ganzen Mittel produziert werden, dann muss eine andere Lösung her. Die andere Lösung kommt durch Gewalt in die Welt, der Staat, der nicht den Menschen gibt, was sie brauchen, sondern der die Menschen, die jetzt noch arbeiten, zwingt, von dem kärglichen Lohn, den sie haben, so viel abzugeben, dass die Alten davon auch noch leben können. Der Rentenbeitrag ist eine Pflichtabgabe, die der Staat dekretiert, auf das Lohneinkommen derer, die heute arbeiten. Das ist so etwas wie die Inanspruchnahme der armen Klasse innerhalb der arbeitenden Bevölkerung für die Abteilung der arbeitenden Bevölkerung, die wegen ihrer Gebrechlichkeit nicht mehr arbeiten kann. Schändlich. Was deinen Auftakt angeht, soweit ich ihn verstehe, wollen sich Menschen, die sich die Antimoral zum Anliegen machen, also betont unhöflich auftreten, weil sie die Höflichkeit des Bürgers und seine Etikette für Spießigkeit halten. Die wollen sich vom Rest der Menschen absetzen mit dem Urteil, in der Moral und den Anstandsregeln, die sich auch in der Kleidung und im Auftreten zeigen, entdeckt er sowas wie, die anderen machen sich zum Knecht eines Regelwerks, sind darin also nicht wirklich freie Subjekte, und ich pflege an mir die Einbildung der Freiheit dadurch, dass ich anders bin als die. So, das ist das Bedürfnis. Daran finde ich nicht nur das Bedürfnis schal, weil nämlich diese Gedankenfigur den gesellschaftlichen Zwängen, denen auch dieser Mensch unterliegt, der sich so aufführt, den Charakter des Zwangs dadurch nimmt, dass er sagt, es ist immer meine Entscheidung, wie ich diesen Zwängen nachkomme. Ob ich mich als Bankkaufmann bewerbe oder eine Muckibude aufmache, oder Entertainer werde oder was die auch immer tun. So, das ist eine falsche Überlegung, die dieser Mensch anstellt. Das Zweite aber ist, ich meine auch, dass er sich über die moralisch gesonnene Menschheit stört. Die Moralisten haben ja tatsächlich Maß genommen an einem in der Gesellschaft geltenden vorfindlichen Recht. Das haben sie zu ihrer Sache gemacht. Die haben die Frage, ob man etwas darf oder nicht darf, in ihren geistigen Bestand übernommen und das für entscheidend erklärt. Und das tun sie, weil sie das Recht nicht nur für eine Lebensbedingung halten, der man nicht auskommt, sondern im Prinzip und ihrer Hoffnung nach für eine nützliche Sache. So. Jetzt aber, wenn ich das akzeptiere und zu meinem inneren Besitzstand mache, ist eigentlich das Gedankengut des Moralisten viel mehr Zeichen seiner Freiheit, was er aus eigenem Antrieb dem alles hinzufügt, als das, dass er bloß eine Kopie des Räderwerks ist. Das, was Moralisten sich einfallen lassen, als die in dieser Gesellschaft eigentlich gültigen Regeln, die, wenn man ihnen folgen würde, Harmonie und Eintracht bringen würden. Das haben sie gar nicht aus dem Paragraphenwald des Gesetzbuches. Das sind ihre subjektiven Einbildungen, ihre Zutat, ihre geistige Freiheit also. Da muss man doch erstmal drauf kommen, Altruismus zu sagen, statt Egoismus. Das steht im bürgerlichen Gesetzbuch nicht drin. Im bürgerlichen Gesetzbuch werden Interessen ebenso berechtigt wie beschränkt. Da steht drin, dass man ein Unternehmen gründen darf und dass man Arbeitsverträge schließen darf. Da steht drin, dass man Leute entlassen darf, wenn sie sich nicht lohnen. Und auch eine Beschränkung kommt vor. Wenn man sie entlässt, muss man soziale Kriterien staffeln, wer zuerst, wer zuletzt. Man muss Fristen einhalten und so fort. Der Moralist kopiert nicht einfach diese Welt der Paragraphen. Der bringt seine Vorstellungen darüber ins Spiel, nach welchen Regeln die Welt funktionieren müsste und eigentlich auch funktioniert, wenn sich alle dran halten würden, sodass sie verdient, sich mit ihr zu versöhnen. Inwieweit ich jetzt deinem Anliegen gerecht geworden bin, vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber das kannst du ja selber prüfen. Vielleicht ist noch, wenn ich deine Überlegungen überhaupt richtig auffasse, wenn ich da auf dem Holzweg bin, musst du es mir sagen, ja. Vielleicht ist noch ein weiterer Übergang erwähnenswert, wenn man die elementare Kategorie der Gerechtigkeit nimmt. Da kann man aufspüren, was die besondere Zutat eines moralisch gesonnenen Individuums ist zum Recht. Dem Recht unterliegen alle Menschen, das ist so. Das akzeptiere ich jetzt und sage, weil es die Bedingung ist, erachte ich es als für mich brauchbar. Nur weil Menschen davon überzeugt sind. Weil die das richtig finden, funktioniert es im Übrigen auch so, dass in diesem modernen Rechtsstaat nicht hinter jeden Bürger ein Polizist gestellt werden muss, damit er sich ans Recht hält und seine Pflichten erledigt. Die Gewalt ist nicht widerrufen damit, die gilt. Und die macht sich auch nicht davon abhängig, ob das den Leuten einleuchtet als nützliches Instrument, was da an Recht gemacht wird. Aber die sich das zu ihrem inneren Besitzstand machen, die davon überzeugt sind, die funktionieren deswegen auch so, dass sie zur Erledigung der Pflicht nicht immer einen Vertreter der Staatsgewalt hinter sich brauchen. Das tun sie schon aus Überzeugung. Jetzt aber zu dem Fortgang. Ein Mensch, der das alles gemacht hat, sich das Recht einleuchten lässt, weil er es für zumindest seiner Spekulation nach das Mittel seines Erfolgs hält, der macht im Leben viel gegenteilige Erfahrungen. Oft bleibt der Erfolg aus. Und der Schluss, den er daraus zieht, wenn ein Entlassener klagt, das war ungerecht, ist, dann weicht das Recht von seiner eigentlichen Bestimmung ab. Da muss kein wirklicher Paragraph verletzt sein, und das ist auch in der Regel gar nicht so. Was wirklich verletzt ist, ist seine Vorstellung von einem Recht, das seinen Erfolg mit einschließen möge. Jetzt der Übergang. In dieser Art des moralischen Denkens liegt sowohl das Moment von Unterwerfung wie auch das Moment von Rebellion aus falschem Grund. Es gibt nämlich Moralisten, die gibt es in unserer Welt. Es gibt Tierschützer, die sprengen Labors in die Luft. Es gibt Gegner der Genforschung, die werfen Sprengsätze in universitäre Einrichtungen, wo geforscht wird. Es gibt daraus den Übergang zur Rebellion. Wenn ein Moralist sagt, das Recht, das in dieser Welt Erfolg und Gemeinsinn verbürgen müsste, tut es nicht. Das ist Unrecht. Der ist zu dem Übergang fähig mit diesem Gedanken, dann das Recht in die eigene Hand zu nehmen, damit es seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt wird, und dann wird er ein Gegner, ein Kontrahent der Staatsgewalt mit einem sehr falschen Motiv. Nicht, weil er materielle Interessen bedienen, befriedigen, von ihren Schranken befreien will, sondern weil er eine andere Form von Herrschaft über die Interessen nach einem anderen Recht im Auge hat. Also will ich sagen, das ist auch sachlich gar nicht richtig getroffen, wenn man Moralisten abstempelt als Kuscher, Anpasser. Und man muss gar nicht in die Literatur zu Michael Kohlhaas zurückgehen. Ja? Das ist so ein Übergang, wo es in der Literatur besprochen wird. Der Fürst klaut dem Michael Kohlhaas die Rappen. Der sagt, das ist ein furchtbares Unrecht, das darf doch eigentlich ein Fürst nicht. Der gibt sie ihm aber nicht zurück, die Rappen. Also zückt er sein Schwert und geht gegen den Fürsten und seine Truppen los, um das Recht wahrzumachen, das ihm vorenthalten wird. Ein solcher Übergang ist nicht bloß in der Literatur zu Hause. Ein Ausländerhasser, der sagt, Ausländer, die nicht arbeiten, dass sie es gar nicht dürfen, interessiert den nicht, und uns die Arbeitsplätze und den Wohnraum nehmen, sind Parasiten am Gemeinwohl. Die liegen mir auf der Tasche und dem Sozialstaat dazu. Der kann sich glatt mit diesem Gedanken aufschwingen und sagen, ein Staat und ein Recht, wie hier bei uns, das diesen Parasiten Lebensraum gönnt, statt sie einfach alle rauszuwerfen, ist Unrecht. Also muss ich das Recht in die eigene Hand nehmen, damit es zu dem wird, was es seiner eigentlichen Bestimmung nach ist. Dann ziehen sie ihre Baseballschläger und gehen gegen diese Ausländer los. So etwas Ähnliches findet im Augenblick in Lampedusa statt. Ja, also auch nach der Seite hin, ich denke jetzt immer noch an deinen Gesprächspartner, der die anderen für ihre Untertänigkeit oder sowas verachtet, ja, der täuscht sich sehr über den Charakter der Moral. Das sind Übergänge der von mir charakterisierten Art bis zu Revolte und Gewalt drin. Aus sehr falschen Gründen und Überlegungen.